Hallo und herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft, dem Podcast, in dem Menschen ja über ihre persönlichen BDSM-Erlebnisse sprechen. Mein Name ist Sebastian Stix und dies ist Folge 53 mit Senpai. Senpai ist 60 Jahre jung, switched und ja hat mit alledem schon Ende der 70er Jahre angefangen. Erst mit Self-Bondage rumprobiert und dann hat er Menschen über eine Kontaktanzeige gefunden. SSC? Nee, das war damals noch gar nicht erfunden. Und ja, wir werden über alles Mögliche sprechen. Im zweiten Teil aber unterhalten wir uns dann intensiv über Latex und zum Beispiel so Dinge wie Total Enclosure, von Strafanzügen über ja wirklich ausgefeilte Masken. Und dann geht es dann weiterhin zu Spielkreisen, Fatlife. Ja, und er hat auch in Fetischvideos mitgemacht. Auch darüber werden wir noch kurz sprechen. Aber ihr merkt schon, dass diese Folge mit Senpai nur ein Anfang sein kann. Da wird wohl früher oder später mehr kommen müssen. Gleich geht's los, aber ein paar Kleinigkeiten habe ich noch. Wie immer, etwas Hausmeisterei. Möglicherweise habt ihr eben einen ganz kurzen Sponsorenblock gehört. Das ist jetzt eine neue Möglichkeit, die Kunst der Unvernunft zu unterstützen. Das geht jetzt kurzfristig über alle Folgen hinweg und kommt und geht, je nachdem, wie halt da die Auslastung ist. Ja, und im Moment wird da noch ganz viel experimentiert und da bin ich natürlich gespannt, wie sich das entwickeln wird. Außerdem ist mein Sommerurlaub genau jetzt zu Ende. Noch ein paar Stunden geht's wieder los. Nach 2 Wochen Pause gibt's die nächste Unvernunft live am 19. August um 20.30 Uhr auf unvernunft.live. Und ja, ich gebe auch zu, ich habe so langsam echte Entzugserscheinungen und es wird jetzt endlich Zeit, das zu ändern. Und nun geht's los mit Folge 53 mit Senpai. Es ist Juli und ich habe Besuch bekommen. Mir gegenüber sitzt Senpai. Hallo.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich total. Was kann ich zu dir sagen? Also ich fange erstmal mit den harten Fakten an. 60 Jahre Switch aus Niedersachsen.
Ja, das ist richtig. Wie man wahrscheinlich aus meiner Aussprache erkennen kann. Also tatsächlich ein Gewächs aus dem Norden Deutschlands.
Ja, und eine Legende quasi, weil du bist schon ganz, ganz lange dabei.
Naja, ob ich eine Legende bin, da wäre, das sei mal dahingestellt, aber es ist korrekt, also ich mache das schon ziemlich lange, wobei eben lange auch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal sein muss, weil man kann auch Dinge lange Zeit falsch machen, aber ja, ich habe schon einiges gesehen, das stimmt.
Ja, aber komm, ich glaube Anfang der 80er hast du schon mit BDSM zu tun gehabt.
Das ist richtig, oder um genau zu sein, eigentlich sogar noch ein bisschen früher, weil ich habe, wie so viele Menschen das sicherlich auch schon mal berichtet haben, so mit 13, 14, das war dann so beim Korb und Indianer spielen, da wurde dann mal gefesselt. Da stellte man dann auf einmal fest, oder ich stellte halt für mich fest, dass das irgendwie angenehm war. Und dann irgendwann, als dann die ganzen Spielkameraden, das ist langweilig, immer nur den zu fesseln, ich dann mir andere Möglichkeiten suchen musste. Und das sah dann damals so aus, dass ich angefangen bin, die gefährlichen Untiefen von Self-Bondage zu erkunden. Weil ich hatte nun das Problem, ich war 14, 15, das war Mitte der 70er Jahre. Es gab kein Internet. Es gab in dem Sinne nichts in diesem Fernsehen, was öffentlich-rechtlich, keine privaten Sender, sonst irgendwas in dieser Art. Es gab keinerlei Informationsquelle und es gab eine große Unsicherheit im Sinne von, was stimmt nicht mit mir?
Also jetzt bist du schon total mittendrin.
Ja, okay.
Jetzt müssen wir dem Publikum erstmal so einen kleinen Überblick geben, über was wir denn heute möglicherweise sprechen.
Gerne.
Also okay, also du hast schon ja BDSM entdeckt, noch bevor es Ruf mich an gab. Das ist ja so eher meine Kindheitserinnerung. Wir sprechen über Material, über Fotos, über ja, Spielen mit vielen Menschen. Du bist Switch und wir haben das eben schon mal im Vorgespräch so ein bisschen gehabt, du spielst auch in der Gruppe eher, also gar nicht so zu zweit.
Ja, überwiegend. Also meistens sind es also mindestens 3 Leute, manchmal sind es sogar mehr. Also das nur zu zweit, das ist eher selten, ja.
Ja, also ich habe hier eine riesen Palette im Grunde und da ist jetzt meine Aufgabe heute einfach ein bisschen zu gucken, dass wir so ein bisschen ein rundes Bild kriegen, aber ich fürchte, Früher oder später müssen wir uns nochmal zusammensetzen.
Oh, sehr gerne.
Also Anspruch auf Vollständigkeit sehe ich heute keine Chancen. Mhm. Ich bin selber sehr gespannt, ja. Und jetzt will ich dich auch gar nicht mehr bremsen. Also mit 14, 15 schon selber rumgefesselt.
Ja, weil eben, wie gesagt, es fühlte sich zwar nicht richtig an, aber sehr angenehm. Und das, ich glaube, das können auch viele nachvollziehen irgendwie. Wobei eben halt Menschen heutzutage halt den großen Vorteil haben, die machen halt ihren Google Chrome an oder Firefox, Edge, whatever. Und geben mal das ein oder andere Wort ein und tauchen dann ein in eine Welt von unheimlich vielen Bildern. Oder man findet ja auch das eine oder andere sogar in der Wikipedia. Oder eben halt auch generell wiederum Suchmaschine Bondage oder sowas in dieser Art. Oder Fesselung überhaupt erstmal, dann, dass man erfährt, okay, Fesselung kann auch Bondage heißen. Da muss man mal gucken, und was könnte Shibari sein? So in der Richtung, aber man kommt eben halt dahin. Und bei all den Menschen, mit denen ich schon mal spielen durfte, sind halt viele Menschen dabei, die einen ähnlichen haben, so im Sinne von, ja, 12, 13, 14 angefangen und ja, ich habe da mal gegoogelt, was es da so gibt, und dann bin ich zu Herrn Amazon gegangen und habe mir mal mein erstes Shibari-Set bestellt. Und ja, den ersten Freebox habe ich mir dann, oder Boxteil, habe ich mir dann so mit 13, 14 gemacht. Das habe ich einfach mit meinen Freundinnen ausprobiert. So, und großartige Geschichte, das kann man nicht anders sagen. Und das ist auch das, was ich vorhin sagen wollte mit, ja, 60 Jahre, ziemlich ein Kilometerstand. Aber ich kenne eben halt auch Menschen, die sind Anfang, Mitte 20 und die sagen eben halt, oh, ich mache das jetzt 10, 12 Jahre, und wenn ich 10, 12 Jahre Bondage und Shibari mache, dann sind die schon sehr, sehr weit, und ich glaube nicht, dass ich die in irgendeiner Form in den Schatten stellen könnte, im Gegenteil.
Wir haben es heute einfacher, okay, aber das heißt ja nicht, dass das eine schlechte Zeit gewesen sein muss, sondern im Gegenteil, im Prinzip sehe ich ja bei dir diese Chance, du konntest Dinge probieren. Oder ja, das ist überhaupt die Frage, konntest du Dinge probieren, aber ohne, dass du diese ganzen Informationen von Google, Wikipedia und Co. auf dich einprasseln hast, weil heutzutage ist das, glaube ich, sehr verkopft, wenn man reinkommt. Man findet 1000 Regeln und so findet man Spielpartner und das muss man beachten und so ist dies und so ist jenes. Also man muss jetzt ganz viel lernen, bevor man dann irgendwann mal anfängt, und du hast ja angefangen.
Ja, das war im Prinzip so ein bisschen, wie soll man das sagen? Man weiß ja heutzutage, dass Pfeil und Bogen auch an drei Orten auf diesem Planeten gleichzeitig erfunden wurden, und es gibt halt bestimmte Dinge, ne? Also ich habe dann auch so mit 14, 15 schon in der Self-Bondischen Hocktai gemacht, ohne zu wissen, dass es ein Hocktai ist. Ne? Also man kommt irgendwann mal auf bestimmte Positionen von Armen und Beinen, die halt sinnvoll sein könnten für eine Fixierung. Aber der spannende Punkt war für mich eigentlich vielmehr, wie schon gesagt, ich hatte es ja vorhin schon kurz gesagt, ich hatte ja erstmal so dieses, was stimmt nicht mit dir, weil das ist ja irgendwie so, ne, das kann ja nicht ganz in Ordnung sein, oder wieso findest du das toll, wenn du in irgendeinem Actionfilm siehst, dass der Held da gefesselt wird, da stimmt doch irgendwas nicht. Und deswegen war für mich eigentlich sehr wichtig, als ich dann 18 wurde, weil damals war das so, also früher kam man wirklich nur mit einem Personalausweis in den Sexshop, und wie gesagt, es gab ja kein Internet, man konnte nichts bestellen, also musstest du wirklich dann da hingehen und deinen Ausweis vorzeigen und bist dann da reingegangen, und ich weiß dann noch wie heute, denn auf so ein Regal zugegangen, da lagen dann Magazine, und diese Magazine waren von den Herstellern damals, die auf die Art und Weise halt versucht haben, Kunden zu gewinnen. Und in dem Falle war das ein Magazin von der Peter Lampe GmbH, die gibt es heute nicht mehr. Die saßen in Othmarschen und haben primär Latex-Sachen verkauft und auch ein bisschen was im Bereich Spanking, was die Dinge mehr sind, aber primär Latex. So, dann nahm ich dieses Magazin vom Regal, klappte das auf, und in der Mitte war ein Bild von einer Frau in einem aufblasbaren Bodybag mit einer Latexhaube, und die Füße steckten in einem Balletboot, aber in einem Balletboot, wo beide Füße reingepasst haben. Und ich stand da und sah dieses Bild, und das war für mich wie Weihnachten, Ostern, Geburtstag und was ich war, so im Sinne von, du bist nicht verrückt, das gibt es tatsächlich, das kann man kaufen, und es gibt andere, die das machen. Ne? Und da war natürlich dann, also das war wie ein Sonnenaufgang auf einer schönen Insel irgendwie in Tahiti oder whatever.
Ja, aber das heißt, die ganzen Jahre davor hast du halt selber für dich ein bisschen alleine rumprobiert,
ja,
oder?
Ja, ja.
Vielleicht hattest du ja jemanden, mit dem du ein bisschen rumtesten konntest, oder hast du es vielleicht versucht, jemanden darauf zu bringen?
Nein, das gab es damals. Oder sagen wir mal so, hätte man vielleicht machen können, aber ich hätte fast gesagt, um vielleicht noch mit ein weiteres Klischee zu bedienen, wäre ich heute in dem Alter, dann wäre ich wahrscheinlich ein Nerd. Ne? Damals gab es noch keine Computer, es gab keine Personal Computer, natürlich gab es irgendwelche Großrechner, ne? Aber ich war einer von diesen Menschen, die technisch-wissenschaftlich ziemlich gut unterwegs waren, aber im Beziehungsmanagement, insbesondere mit dem anderen Geschlecht, da hatte ich schon so meine Probleme. Und ich war auch nicht besonders sportlich, also so im Prinzip alle Klischees, die du dir vorstellen kannst, die passten da schon ziemlich genau. Und deswegen war das von der Warte ja auch gar nicht möglich, irgendwie darüber mit irgendwelchen Leuten zu sprechen. Was dann passierte war, dass es in diesen Magazinen gab es Kleinanzeigen, wo man im Prinzip sozusagen dann Leute kennenlernen konnte, die das selber hatten, selber praktizieren. Und was dann für mich so die richtige Offenbarung war damals, das gab also in den nächstgrößeren Städtchen, in dessen Nähe ich wohne, da gab es ein Veranstaltungsmagazin und die hatten Kleinanzeigen. Und in diesen Kleinanzeigen wurde dann von einer Gruppe inseriert, etwa sinngemäß so Fesseln, Gummi, Leder. Das mag nun nicht gerade jeder, aber wir sind eine Truppe von 5, 6 Leuten. Bei uns ist gerade einer sozusagen aus irgendwelchen Gründen flöten gegangen. Wir suchen Nachwuchs. Ja, und da bin ich dann hingegangen und dann ging es richtig los.
Lass mich da nochmal ein bisschen einhaken, weil du hast jetzt quasi die Jugend einmal komplett übersprungen, weil du warst jetzt schon mal mindestens 18.
Ja.
Vielleicht nehme ich mal meine romantische Perspektive. Die sagt nämlich, ich habe einen Partner, eine Partnerin, mit der ich was machen möchte.
Ja.
Dir ging es aber um dieses Gefühl, um die Sache, die du ausprobieren willst und dass du einen Freundeskreis suchst, mit dem du diese Dinge tun kannst.
Ja, sagen wir es mal so, natürlich hätte ich das gerne auch damals schon gehabt. Wer hätte es jemanden gegeben, mit dem ich das hätte teilen können? Das ist gar keine Frage. Und natürlich ist es auch bei aller Finesse, die man bei einer Self-Bondage ausübt, ist es ja nun mal leider so, dass du dir einen Weg daraus definieren musst. Und dieser Weg daraus, der bleibt immer irgendwie auch in deinem Kopf bestehen. Es ist eben kein Power Exchange. Natürlich kann man das schon sehr, sehr interessant gestalten. Und ich habe schon öfter mal, weil ich mache das auch heute ab und zu nochmal, das verdreifacht die Chancen so mehr oder weniger. Ich kann aktiv sein, ich kann passiv sein, wenn keiner da ist, mache ich eine Self-Bondage. Das ist je nachdem.
Gibt was, keine Dürrezeiten bei dir.
Nein. Also, doch gibt es auch, das sagen wir es mal so. Also manchmal gibt es eben halt so Phasen, das kennen wir aber glaube ich alle. Es gibt so Phasen, wo du mit dem ganzen Thema eigentlich gar nicht so richtig was zu tun haben willst. Und es gibt so Phasen, da kannst du kaum an was anderes denken. Ich glaube, das kennen wir alle eigentlich ziemlich gut. So und ja, also wie schon gesagt, ich hätte das gerne mit jemandem getan. Teil. Das ist schon richtig, aber das waren einfach nicht die Zeiten für sowas. Also du musst es ja überlegen, weißt du, es gab auch damals nicht so, wie soll man das sagen, ich will kein Klischee bedienen, ich dachte jetzt gerade nur so als Beispiel, da gab es eben halt nicht das klassische Gothic Girl oder irgendwie so andere Leute, die vielleicht ein bisschen mehr in Richtung schwarze Szene tendieren, wo man vielleicht sagen kann, okay, die sind vielleicht ein kleines bisschen anders als der Mainstream, um zu sagen, jetzt die spießige Mehrheit so mehr oder weniger, da kann man sich vielleicht mal annähern und mal drüber reden und vielleicht findet man irgendjemanden, mit dem man da was machen kann. Oder da gab es keine Tüdeltreffs. Ganz zu schweigen von der SMJG, also so, das ist eine der großartigsten Erfindungen überhaupt, dass es sowas heutzutage gibt, muss ich ehrlich sagen. Ad1 und Ad2, ich finde es super, dass da mit 27 Schluss ist, damit dann nicht irgendwelche Leute mit Erfahrung fischen gehen können. Großartige Sache.
Okay, ich mag immer noch mal, ich merke es, ich will immer einen Schritt zurück. Ne? Du gehst vor und dann sage ich wieder ein Stück zurück.
Ja.
Also feststellen, ich mag da was. Mir macht Fesselung und so weiter Spaß. Ich fessel mich selbst. Ich finde ein Magazin, also ich rutsche da, hab da so nach und nach Informationen, die so langsam ransickern. Also das ist ja noch nichts, wo ich heute sagen würde, das ist die Bandbreite von BDSM. Also dass das Ganze alles auch mal einen Namen bekommen hat. Ja, wie hat das noch lange gedauert oder wie kommt man dazu, dass man dann irgendwann diesen Erleuchtungsmoment hat, wo man ganz viel Wissen einfach kriegt? Also bei mir war es irgendwann hier das Bild, irgendwo vom Grimme, wo dann einfach ganz viele Sachen kompakt drin standen. Das war zwar nicht sehr tiefgehend, aber da hatte ich einen Überblick. Und ich kann mir das selber überhaupt nicht vorstellen, dass ich das über Jahre strecken müsste. Vielleicht kannst du mir da helfen.
Ja, sehr gerne. Aber es ist tatsächlich so, dass wie schon gesagt, es gab in dem Sinne nichts. Ne? Also ich bin wirklich dann eben mit dieser Self-Bondage angefangen. Ich musste wirklich warten, bis ich 18 wurde, damit ich eben halt in Bereiche rein konnte, wo es zumindest eine gewisse Menge an Informationen gab. Weil ich sag mal, es gab ja auch, was du heutzutage so an Bondage-Film gibt, was so Devonshire Productions oder noch von, was es noch gibt, so in Richtung hier Insex, was ja Dinge mehr sind. In Sex immer noch ein ganz spezielles Thema, da müssen wir auch nochmal irgendwann drüber reden. Was wollte ich sagen? Ja, also es gab einfach nichts. Es war nichts da. Ne? Und bei mir kam der Erweckungsruf dann tatsächlich mit dem, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, mit diesem Veranstaltungsmagazin, wo eben halt diese Gruppe nach jemandem gesucht hat, weil das war dann in dem Falle für mich so etwas wie tatsächlich, sagen wir mal, in dem Falle der Sechser des, im Lotto, das war dann Anfang der 80er. Und das war eine Truppe, das war ein Ehepaar, damals so in den 40ern, nicht ganz unvermögend, sehr BDSM interessiert, die hatten noch einen guten Freund. Und dann gab es ein Mädchen in meinem Alter, die war, glaube ich, ein Jahr jünger damals, die war Schwesternschülerin, also auf dem Weg zur Krankenschwester, was auch manchmal ganz hilfreich ist in solchen Szenarien, dass man jemanden hat, der sich sehr gut mit Erster Hilfe auskennt. Das kann ganz sinnvoll sein manchmal. Ich bin auch Ersthelfer, also kann ich auch empfehlen, sowas zu sein, dann irgendwie oder jemanden in der Nähe zu haben. Ja, und wie soll man das sagen? Also im Prinzip wurde man da mehr oder weniger als Objekt eingekauft. Der Deal war schlicht und ergreifend, also wir kleiden dich jetzt hier mal ein, weil der Fokus lag halt schwer auf Latex, Bondage, teilweise extreme Bondage und auch mögliche anderen BDSM-Szenarien. Können wir nachher noch so ein bisschen mehr im Detail drauf eingehen.
Du hast diese Kontaktanzeige, dann rufst du da an.
Ja, in dem Fall habe ich geschrieben, weil da war noch nichts, was mit Anrufen. Das war wirklich noch so nach Altväter Sitte. Brief hin, Brief zurück.
Okay, Brief geschrieben. Was schreibt man in so einen Brief rein? Anzeige spannend, erzählt mir mehr oder?
Ja, mehr oder weniger, genau so. So mehr, ne, im Sinne von spannende Anzeige, interessiert mich, absolut blutiger Anfänger. Keine Ahnung. Mehr oder weniger stand da eigentlich nicht drin. Und dann haben die halt gesagt, war wohl wahrscheinlich ein Casting, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ob die noch mehr Leute da gefragt haben, aber eben, die haben mich halt eingeladen. Und die waren in dem Sinne auch, was das angeht, waren die sehr offen und ehrlich, dass die halt gesagt haben, so, pass mal auf, also darum geht es und wir gehen jetzt mal durch die Räume. Und die waren halt tatsächlich etwas vermögender und die hatten wie soll man das sagen, so ein Atrium, so ein Haus mit längeren Flügeln, ein Pool in der Mitte, das Haus war voll unterkellert, hatte also eine entsprechende Zahl von Kellerräumen und jeder Raum war ein Themenzimmer. Na, also da gab es eben halt so dieses klassische, so für die Leute, die gerne dieses Ärzte-Thema haben, da gab es was, das gab eine Gummizelle, das gab sowas Richtung spanische Inquisition, inklusive Casa Chica, kann ich auch mal erklären, was das ist, und noch einiges andere. Und dann hattest du halt einen Haufen Ausstattung. Das kam damals aus Großbritannien und aus den Niederlanden, weil da war auch, weißt du, heutzutage, da gehst du zu Blackstyle oder du gehst zu Fantastic Rubber oder du gehst zu Studio Gum oder irgendwie sowas in dieser, da mittlerweile sehr, sehr gute Firmen für dieses Thema hier in unserem Lande. Das war damals alles nicht so. Damals musste man solche Sachen eben halt von außen einkaufen.
Das ist ja quasi eine riesige Sammlung und das auch über Jahre und Jahrzehnte, das Zeug alles ranzuschaffen.
Ja.
Ja, wirklich ein Sechser im Lotto.
Ja, in dem Jahr Vorsicht, weil der du weißt ja, ne?
Der Deal.
Der Deal.
Es kostet. Der.
Nein, hat in dem Sinn auch noch nicht mal gekostet. Oder sagen wir es mal so.
Also Seele meine ich natürlich, nicht ja, Geld. Aber ja, es kostet ja meistens irgendwie Seele.
Da sind wir beieinander, weil das ist auch ein liebes Sprichwort von mir. Du bezahlst für alle Dinge im Leben. Und wenn du Glück hast, ist es nur Geld.
Der ist gut, ja. Mhm. Das sollte ich mir merken.
Ja. Und das ist tatsächlich so. Das ist in der Tat so. So, und in dem Falle, wie schon gesagt, wir reden von Anfang der 80er Jahre und wer sich ein bisschen mit dem Umfeld auskennt, der weiß, dass das SSC-Prinzip kreiert wurde Mitte der Ende der 90er. Das heißt, das gibt ja, glaube ich, auch, du hast bestimmt auch schon mal über Non-SSC gesprochen, ich bin noch nie mit allen Podcasts durch. Also, es gibt ja auch durchaus Leute, die eben halt so spielen heutzutage und das auch entsprechend so kreieren und sagen, nein, wir machen es halt nicht safe, sane und consensual, sondern wir gehen noch weiter. Und das war da Standard. Und das ist eine Sache, das kann sehr spannend werden, das kann auch ganz böse werden.
Das ist also in dem Sinne wirklich, ich sag mal, ja, regelfrei. Also ich sag mal, das echte BDSM, das ursprüngliche, ich versuche das gerade zu romantisieren, aber es gelingt mir überhaupt nicht, es klingt total gruselig.
Ja,
es sind Leute, die machen, was sie wollen. Jetzt bist du ja heute Switcher, was hast du denn damals gemacht?
Ja, also man muss noch zwei Sachen, schöner Hinweis von wegen damals. Also ich sag mal, die Art und Weise, wie ich mich heute verhalte, ist vollkommen anders als das, was ich damals erlebt habe. Möglicherweise auch genau deswegen, weil ich es halt anders erlebt habe.
Ich stell mir das vor, du kommst dahin, du wirst durch die Räume geführt, du ja, staunst, du sagst, ja, oh, ja, ah, Wahnsinn.
Jetzt.
Und dann sollst du ja irgendwann mal was machen, was probieren, es wird was mit dir gemacht, vielleicht ist so, ja, was passiert dann? Weil du, ich sag mal, es ist noch nie ein Dom oder es hat vom Himmel gefallen.
Das ist richtig.
Also man kriegt ja einen Schnellkurs.
Da muss man vielleicht nochmal auf mein Selbstverständnis gehen. Also wie ja gesagt, ich bin Switch. Und Switcher sind möglicherweise eben nicht hundertprozentige Doms und auch nicht hundertprozentige Subs. Was zum Beispiel bei mir schwierig wird, ich bin nicht devot. Also wenn jetzt jemand, ne, und das kann dann tatsächlich auch eine Dame von hohem Geblüt sein, wenn die zu mir kommt, knie nieder, Morch, das wird wahrscheinlich nicht geschehen. Ne? Und das soll keine Wertung sein. Bitte, bitte nicht falsch verstehen. Das ist überhaupt keine Wertung. Ne? Jeder möge bitte tun, was sie oder er für richtig hält. Aber ich brauche in gewissem Rahmen so ein bisschen Zwang. Ich habe da tatsächlich, weil du das so schön romantisch gesagt hast, ist nicht ganz so romantisch, aber ich habe, was das Thema Versklavung angeht, eher dieses Bild im Kopf, dass viele Menschen, die tatsächlich mal Sklaven waren oder vielleicht auch heute Sklaven sind, das nicht selbst gewählt haben, dieses Schicksal, dass sie dagegen aufbegehrt haben und dass sie teilweise auch tatsächlich eben halt in Bondage gehalten wurden, weil sie sonst nämlich verlustig gegangen wären. Und das ist halt auch eine Methode, die bis zum heutigen Tage bei mir funktioniert. Das kann bis dahin gehen, dass wir im Prinzip auch tatsächlich ein bisschen mehr Zwang ausüben, so eine Spezialität von den Leuten, die mit mir unterwegs sind, zum Beispiel Entführung, da haben wir schon einiges gemacht. Und das hat im Prinzip dann mich da an dieser Stelle auch so ein bisschen überzeugt. Also es war noch nicht mal jetzt diese schiere materielle Überlegenheit, die da demonstriert wurde, weil ich wäre nicht mal ansatzweise in der Lage gewesen, mir irgendetwas in der Form zu beschaffen. Auch nicht in der Qualität, wie es dort war. Ne? Aber es war letztendlich eben halt auch doch dieses, dass ich eben halt dieses Gefühl hatte, so nach dem Motto, diese Chemie wird zwischen uns beiden stimmen oder zwischen dieser Gruppe und mir. Ne? Dass also mehr oder weniger eben halt Druck ausgeübt wird, so mehr oder weniger. Und ich konnte mir nur damals nicht vorstellen, wie viel Druck das wird am Ende. Und ich bin dann auch so ein bisschen, um nochmal vielleicht dann so einen Aspekt damit reinzubringen, ich war auch mal eine Zeit lang so ein Anhänger von der Kurve. Heißt BDSM als Hochleistungssport. Im Sinne von bei jedem Szenario nochmal einen draufpacken und nochmal und noch eine Schlinge mehr und nochmal ein bisschen enger und an beiden Füßen aufhängen und an einem Fuß aufhängen und so weiter und so weiter. Und das ging da alles damit einher, weil die eben halt sagt so nach dem Motto, wir fordern dich jetzt mal, ne? Und ich habe mich halt fordern lassen. Und das war der Deal sozusagen.
Ja, dann ist doch alles gut.
Ja, wie man es nimmt, weil wie du dir vielleicht vorstellen kannst, das ging über einige Jahre und das nahm irgendwann mal Formen an, die vielleicht nicht mehr so schön waren. Ich versuche mich mal vorsichtig umzudrehen, um das einfach mal zu demonstrieren. Also ich bin ja Männchen, ne? Wenn du mal siehst, wo ich mit meinem linken Arm hinkomme.
Oh.
Ne?
Das ist okay. Also du hast deinen linken Arm hinterm Rücken und die Fingerspitzen nach oben Richtung Hals und du kommst fast bis in den Nacken. Da fehlen so 5 cm, wenn ich das mache.
Ja.
Verdammt.
Das ist eben halt, also ich bin ein Männchen und bei mir konnte man Backprayer machen. Das ist also nicht so häufig. Aber jetzt guck dir den anderen Arm an. Und wie du siehst, da ist Schluss, das ist eher normal.
Das ist dann wie bei mir, ja.
Genau, und das liegt daran, dass ich hier oben in diesem oberen Bereich eine Reihe von Muskelfaserrissen hatte in der Schulter. Ja. Und das lag daran, dass mich jemand in diesen Backprayer gepackt hat und dann war man der Meinung, das ist eine gute Idee, mich dann auch nochmal auf die Zehenspitzen zu stellen.
Kannst du Backprayer nochmal bitte erklären?
Ein Backprayer ist im Prinzip, ich sag mal, wir alle kennen diese Beetposition, dass man die Hände vor dem Körper faltet.
Ja.
Ne? Und ein Backprayer bedeutet, man macht genau diese Position mit den beiden Händen auf der Rückseite. Was bedeutet, dass beide Unterarme nach oben stehen müssen in Richtung Kopf.
Ich versuche das gerade mal, liebes Publikum, macht es mal nach. Oh, jetzt habe ich mir irgendwas verrenkt.
Ja.
Das geht aber schnell, okay?
Ja.
Das kannst du oder konntest du?
Also, wie gesagt, das konnte ich mal. Und ich meine, jetzt kann ich noch den normalen, also den kleinen, geht immer noch. Ne? So, und das war natürlich auch für die dann eben halt interessant, weil, wie soll ich sagen? Also, ich meine, bei dieser Körpergröße, also an meiner Körperlänge hat sich nicht viel verändert, aber ich habe damals 18 Kilo weniger gewogen. Und da ging natürlich dann noch einiges, sagen wir mal, was Flexibilität angeht. Ne? Dass man also, weil das ist ja auch manchmal so ein bisschen spannender für Menschen, die Shibari schätzen, wenn sie einen Bunny haben, wo im Prinzip auch wirklich eine enge Packung eben halt erzeugt werden kann, wo man einen schicken Ballteil machen kann, wo man, wenn man jetzt irgendwie einen Hockteil macht oder so, so in der Art, wo es kein Problem ist, dass man die Handgelenke über die Fußgelenke legt, ohne dass da irgendwie gesagt wird, das geht jetzt aber nur eine Minute.
Ne? Also ich breche das mal runter. Also dort wurde mit dir gemacht.
Ja.
Punkt.
Ja und nein. Also dort wurde mit mir gemacht, ist richtig. Wobei, wie gesagt, da war die Truppe war relativ spannend, weil wir sind ja, sorry, wirklich davon weg mehr an. Du hast mich vorhin mal gefragt, wie sah es denn aus mit der, wie hast du Erfahrungen gesammelt? Gut, Erfahrungen waren in dieser Gruppe, aber es war auch eine wunderbare Geschichte mit dabei. Ich fand sie zumindest wunderbar. Die hatten eine Dame mit in dieser Truppe, die damals so in ihren 50ern war, und diese Frau war professionelle Domina. Und diese Frau hat das junge Mädchen, von dem ich damals sprach, um meine Wenigkeit, als ihre Zofen ausgebildet. Über mehrere Jahre. Das heißt also, im Prinzip könnte ich, wenn alle Stricke reißen, auch in einem Studio arbeiten. Und ausgebildet heißt also in allen Gepflogenheiten, was so eine Zofe machen muss, aber eben halt, was das eben halt auch in Fesselungen, in bestimmten Techniken, wie man jemanden schlägt, Atemkontrolle und so weiter und so weiter. Also das ganze Programm. Man muss immer daran denken, ich rede immer noch von den 80er Jahren. Heutzutage guckst du dir irgendwie ein YouTube-Video an und dann weißt du so ungefähr, wie das geht. Ne? Aber eben, wie schon gesagt, die Zeiten waren damals andere.
Bei YouTube-Videos weiß ich immer nur, wie es aussehen soll. Wie es geht, ist immer, ich stelle immer wieder fest, klappt nicht.
Ja, und es gab einen schönen Aspekt, den habe ich damals gelernt, und ich habe auch festgestellt, dass sogar, dass das heutzutage noch bei vielen Dominas so üblich ist und dass das auch damals bei Insects üblich war. Falls du ihn nicht kennen solltest, kennst du Graphic Sexual Horror? Das ist eine Dokumentation, das ist das Making of Insects, ein zweistündiger Film.
Ach, das gibt es? Also das ich kenne Insects von damals. Hm. Also liebes Publikum, das waren so, soweit ich mich erinnere, die ersten sehr mechanischen BDSM-Pornos, bei dem die Protagonistin nicht noch in die Kamera lächeln musste. Das war, glaube ich, auch das rechtliche Problem, was die hatten. Das war für mich damals sehr authentisch, so um die 2000er war das, ne?
Das war um die 2000er. Also die sind so 97 angefangen und mussten 2005 aufhören auf Druck des FBI. Weil, was man eben dazu sagen muss, ich glaube, jeder von uns hat wahrscheinlich irgendwann schon mal ein Bondage-Video gesehen. Was diese Videos auszeichnet, ist genau das, was Sebastian gerade sagte. Die waren sehr authentisch und die Dinger waren, wenn man sich selber ein bisschen mit Bondage auskennt, wusste man, wie schmerzhaft das ist. Also um genau zu sein, als ich das erste Video von diesem Mann gesehen habe, habe ich gedacht, ich setze mich mal eben ins Flugzeug und töte ihn. Weil sowas macht man nicht. Und dann habe ich das halt umgedreht und gesagt, okay, jetzt stell dir mal vor, du bist dessen Sub. Wie würdest du reagieren, wenn das jemand mit dir macht? Und dann dachte ich so, Ne? Aber eben, wie schon gesagt, das war also für die damalige Zeit, also wenn man vielleicht kennen irgendwelche Leute hier, so die Devonshire Gwyn Media und diese ganzen Videos, wo es sehr, sehr häufig halt um Bondage geht, wo in der Regel meistens zwei Frauen agieren, die eine aktiv, die andere passiv, und da sind auch schon teilweise recht strikte Geschichten dabei, das wollte ich gar nicht in Abrede stellen, aber das war dann also bei Insects war das dann Level 2, hätte ich fast gesagt.
Ja, sah auch optisch sehr martialisch aus. Ja. Also hast du heutzutage, machen das ganz viele nach. Du hast dann diese harten Böden, im Zweifel Betonboden oder eben viel Holz, aber richtig. Und dann hast du diese Rohrkonstruktionen und dann das Ölkännchen und ja. Es sah martialisch aus, das war auch darauf ausgelegt, aber es hatte vor allen Dingen auch Zeit. Es war nicht so 2 Minuten draufhalten, fertig, sondern du hast dann schon gemerkt, okay, das geht jetzt mal. 10 Minuten wird da draufgehalten auf den Menschen, der sich nicht bewegt und das eh nicht kann. Das war was anderes.
Ja, und da würde ich vielleicht auch gerne doch eben die Mechanismen spoilern wollen, weil die meisten Leute kommen vielleicht so schnell nicht an diesen Film heran. Der Mechanismus war der folgende. Die Models wurden per Anzeige gesucht und wie Sebastian schon eben erwähnte, das war um die Jahrtausendwende rum, das waren die ersten, die sogenannte Live-Feeds ermöglicht haben. Das heißt also, das Mädel wurde vor laufender Kamera gefesselt. Das ging dann von 30 Minuten bis 7-8 Stunden, so mehr oder weniger. Es gab eine Verbindung mit der Soundkarte. Leute, die in diesem Live-Feed waren, konnten Kommentare schreiben, die dann dem Mädel sozusagen von der Soundkarte vorgelesen wurden, was du wieder gehört hast in dem Feed. Und die Leute, die sich dort angemeldet haben, haben natürlich für diese Anmeldung eine gewisse Menge Geld bezahlt. Und das Model war an dieser Geldmenge beteiligt. Was bedeutete, je länger sie durchhielt, desto mehr Geld bekam sie. Und das hat dazu geführt, dass eben halt viele Models da möglicherweise auch weit über ihre Schmerzgrenze hinausgegangen sind. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen.
Okay, jetzt hast du an der Stelle sehr viel mehr Wissen als ich. Den Mechanismus kannte ich tatsächlich nicht.
Ja.
Boah,
Und das war auch tatsächlich so, dass es bei Insects, was ja immer so, das, wir sind ja wegmeandert von Non-SSC, ne? So, und wir kommen auch wieder zurück nachher. Die haben halt die Models gesucht per Inserat und haben das auch gesagt, zum Motto, du musst eben halt nackt auftreten, wir fesseln dich, das wird gefilmt und du kriegst dann eben halt eine entsprechende finanzielle Beteiligung. Und man muss dann, auch damit man sich das nochmal so vorstellen kann, das war ja Tausendwende und das konnte schon mal passieren, dass das Mädel dann sozusagen für eine Stunde rüde Arbeit, aber eben halt für eine Stunde 2.500 bis 3.000 US-Dollar bekam.
Ne, was weil ich so eine, sehr so wenig finde dafür, muss ich ehrlich gestehen. Ne? Also, boah. Aber ja, in dem Moment hast du mir das ganze Ding kaputt gemacht, weißt du das? Echt? Also, wenn ich, ja, weil ich habe das nie so wahrgenommen, weil ich, ganz ehrlich, ich war noch jung genug, um nur diese kurzen Ausschnipsel da irgendwie aus dem Netz zu ziehen, aber das nie offiziell zu beziehen. Ne? Das waren immer so 5-Minuten-Dinger, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, mit einer grottigen Qualität. Mir war der Mechanismus tatsächlich nicht bekannt. Und jetzt finde ich, habe ich da gerade meinen moralischen, muss ich gestehen.
Ja gut, mich hat das wiederum andersrum relativiert. Ich sagte ja vorhin, dass ich also am liebsten mit diesem Herrn mal eine physikalische Diskussion angefangen hätte. Und als ich dann festgestellt hatte, dass die Models das durchaus in der Hand hatten, weil es gab eben halt nicht nur diese Gewinnbeteiligung, es gab auch tatsächlich ein Stopwort. Allerdings war es so, wenn du einmal in einem Szenario mit diesem PD ein Stopwort genutzt hattest, hat er dich nie wieder eingeladen. Das war so das zweite Hemmnis dann. Ne? Also, der psychologische Druck auf die Models war extrem hoch, definitiv.
Ja, Moment, aber wenn sie selber in der Hand hatten, aber und das Stopwort, dann muss es ja noch einen anderen Soft-Mechanismus gegeben haben, um zu sagen, jetzt an der Stelle reicht es.
Nein.
Okay.
Nein. Und das ist es
unromantisch.
Das ist ja genau das, was das eben halt auch diesen Unterschied. Also das ist wirklich ziemlich hart und ziemlich pur. Und ich kann auch gut verstehen, wenn Leute, wie genau, du schüttelst dich ja auch gerade so ein bisschen, ne, die dann da vielleicht im ich will nicht sagen, angewidert sind oder vielleicht auch doch. Ne, das ist auch etwas, was man, sagen wir mal, einem Vanilla auf keinen Fall zeigen kann. Nee, also die fallen tot um.
Nee, pass auf, der Punkt ist der, erwische mich gerade, wie ich das von BDSM distanzieren will. Das ist halt knallhartes Pornogeschäft. Wir produzieren knallhart einen Porno. Ja, ja. Hat das was mit BDSM zu tun? Fällt mir schwer.
Ich denke mal, das hat schon deswegen nichts damit zu tun, weil es eben wirklich eigentlich de facto Non-SSC war. Weil der psychologische Druck so hoch war, dass man eigentlich nicht von SSC sprechen konnte, auch wenn Stopwort eingebaut war. Aber jetzt gehen wir mal von dieser ganzen Folge wieder zurück zu der Dame, die uns damals ausgebildet hat.
Also wieder 20 Jahre vor.
Genau, wieder 1980. Und da war es halt schlicht und ergreifend so, die hat gesagt, du machst nichts mit irgendjemand anderem, was du nicht selber irgendwann mal erfüllt hast. Und das habe ich bis zum heutigen Tage zu eigen gemacht. Also wenn ich irgendetwas tue als aktiver Mensch, dann weiß ich genau, wie sich das anfühlt. Und das ist auch nicht so im Sinne von, dass ich dann sage, ja, also wenn ich damit klarkomme, stell dich nicht so an, sondern ich weiß also genau dann in dem Falle, wir wissen ja alle hier, Nervus radialis, Nervus medialis, Nervus ulnaris, ne? Muss man ein bisschen aufpassen, wenn man Boxteil macht. Die liegen bei jedem Menschen ein bisschen anders und wenn da einer sagt, meine Hände kribbeln, dann wird's Zeit. Und nicht so nach dem Motto, das geht noch 5 Minuten. So, und das sind halt Dinge, das hat sie einem damals dann eben halt alles so beigebracht, worauf man achten muss dann an dieser Stelle. Und was auch noch sehr spannend war dann in dem Falle, wir haben auch in dem Falle schon immer zu dritt gespielt. Also das Szenario sah dann so aus, dass die Femdom von so hohem Geblüt war, dass sie natürlich dann ihren Sub nicht selber berührt hat, sondern dafür hatte man ja die Zofe. Und das war dann entweder das Mädel oder meine Wenigkeit, die dann letztendlich dann eben halt als Zofe die Anweisungen der Femdom ausgeführt hat. Und du musstest natürlich sehen, dass du das auch so machst, wie es gefordert wurde. Auf der anderen Seite hattest du aber den Sub, der dich anguckte mit großen Augen und sagte, pass auf, mein Freund, ne? Wenn du es übertreibst, nächstes Mal. Ne? Das heißt, du hattest also ein sehr spannendes psychologisches Feld, so im Sinne von, ne, du musst das jetzt so machen, dass du nicht sozusagen binnen Minuten in der Position des Subs endest, aber du darfst es auch nicht übertreiben.
Das war sehr spannend. War dir das bewusst, dieses ganze psychologische Kuddelmuddel da drumherum?
Ja.
Also das hast du alles mit offenem Auge gesehen.
Ja.
Manchmal hat man das ja, dass man 10 Jahre später erst drauf kommt, was war damals. Das muss ja einen Heidenspaß gemacht haben.
Ich hatte ja vorhin schon einmal vorausgeschickt, also ich war so eben halt eher so der Nerd. Und das hat auch unter anderem dazu geführt, ich habe mich relativ früh in meinem Leben mit Gruppendynamik und mit Psychologie auseinandergesetzt, zumindest mit dem, was es damals gab. Und deswegen war ich mir über diese Systematik oder diesen Druck, der da ausgeübt wurde, durchaus bewusst. Aber das hat ja Spaß gemacht, so mehr oder weniger. Ne? Weil natürlich, wie gesagt, das ging teilweise wirklich hart zur Sache, das ist keine Frage. Aber eben, ja, ne? Sonst wäre ich auch nicht wiedergekommen. Wenn das immer nur alles furchtbar gewesen wäre, dann hätte auch das ganze Material ja nichts geholfen. Ne? Ich meine, ist ja toll, wenn du da 4 Latexanzüge hast, 2 rote und 2 schwarze. Immer für den Fall, dass einer reißt, ist ja blöd, dass man die Session abbrechen muss. Also zieh mal den kaputten aus, zieh mal den an und es geht weiter. Ne? Ne? Das ist ja aber...
Das ist mal Luxus. Ja. Wenn sich viele Menschen im Publikum drum beneiden, dass du sagen kannst, ich habe noch einen im Schrank oder ich habe noch einen im Auto. Immer einen im Auto.
Ja, ja. So, solche Leute gibt es aber bis zum heutigen Tage. Ich hatte mal neulich von einem guten Freund gehört, der hat mit jemandem gespielt in der Schweiz. Und bei dem ist das so, der hat, wenn ich es richtig verstanden habe, ein eigenes Haus für diesen ganzen Kram auf seinem Anwesen. Und hängt dann, was weiß ich, da hängen dann eben halt so 1 Dutzend Anzüge in Größen S bis XXL, whatever, dann an der Stelle, damit der auch ja passt, so mehr oder weniger. Also sowas gibt es auch heute noch. Ist selten, aber soll es geben.
Lass mich nochmal was anderes reinziehen, weil du hast eben gesagt, Zofe und Sklave. Das ist ein Vokabular, das ist ja heutzutage unüblich. Das war euer Vokabular, ne? Das war das, wie das halt heißt. Also es gibt dieses Vokabular auch heute noch, ja, aber wenn ich die ganz jungen Leute ranhole, da ist das alles ganz anders. Die Sub, der Reger, also klar, viele Anglizismen drin, aber Sklave wird von vielen abgelehnt, auch eben wegen des Hintergrunds.
Wie soll ich das sagen? Also eigentlich finde ich es gut, wie sich die Dinge sozusagen verändert haben in der heutigen Zeit. Dass man, ich sag mal, auch wenn, sagen wir mal, jemand unten spielt und oben, dass das ja auch in dem Sinne auf Augenhöhe stattfindet. Wir brauchen uns ja auch nicht darüber zu unterhalten, dass es normalerweise ja die oder der Sub am Ende die Session ja mehr oder weniger kontrolliert, weil sie oder er ja jederzeit das Stopwort aussprechen kann.
Ja. Nein, das stimmt ja gar nicht. Ich habe die Macht.
Ja, ja, natürlich hast du die Macht. Total hast du die Macht, ich weiß. Ne? So, und ich hatte das ja vorhin auch schon einmal gesagt, also ich habe gerne eben halt mit der Begrifflichkeit Sklave gearbeitet, weil ich eben halt auch diesen gewissen Druck brauche, dann in dem Falle. Ich muss dieses Gefühl haben, dass mich jemand unter Kontrolle bringt, auch in gewissem Rahmen gegen meinen Willen, in welcher Form das dann eben halt auch immer geschehen mag. Und das ist dann eben das, wo ich dann sozusagen, wenn ich dann sozusagen als Sub in den Subspace soll, so mehr oder weniger. Ne? Dann damit funktioniert das mit dieser Begrifflichkeit Sklave eben halt besser als Sub. Was die Zofe angeht, die ich im Prinzip dann eben halt auch, das ist witzigerweise auch heute noch die Registrierung in der SZ. Ne? Da musste man ja mal sagen, als was man sich denn sieht. Und ich habe mich 2006 da mal registriert und da habe ich halt dann ganz bewusst die Zofe gewählt, weil ich gesagt habe, ja okay, ich bin ja eine Zofe, ne? Kann ich mal Zofe nehmen. Ne? Und ich finde auch letztendlich diese Position immer noch ziemlich gut, weil wir hatten es ja vorhin schon einmal kurz angerissen, wir spielen eben halt auch gerne mal in Gruppen und bei einer Gruppe löst sich das Thema ja sowieso auch so ein bisschen auf, weil man kann letztendlich, wenn man in einer Gruppierung unterwegs ist, auch sehr unterschiedliche Positionen einnehmen. Also man kann tatsächlich dann eben halt aktiv sein, man kann Sub sein, man kann einfach nur in einer Session assistieren, man kann die Fotos machen, man kann andere Dinge bereitstellen. Das ist so eine Geschichte, die bei uns eigentlich sehr, sehr gut funktioniert.
Pass auf, bevor ich dich über diese ganze Gruppendynamik, bevor ich dich daran lasse, ich bremse dich heute einfach ein bisschen.
Ja, danke,
ich mag nochmal so ein bisschen dein Leben in der Zeit da nochmal haben. Also, weil du sagst, da muss man in die Session rein. Das heißt, also so ein 24-7-Konstrukt wäre ja naheliegend gewesen. Du hast eine Truppe mit Leuten, die haben Geld, die haben Zeit, die haben Räume, die haben Platz. Da kann man ja quasi einziehen und dann ist man Zofe. Und dann macht man das 10 Jahre.
Das war meine Studienzeit. Und demzufolge ging das natürlich logischerweise nicht, weil das war noch so eine Zeit, wo es noch so etwas wie Präsenzunterricht gab. Ne? Also da wurde schon erwartet von den Professoren, dass man in die Vorlesungen geht. Das heißt, so von Montag bis Freitag war das Leben völlig normal. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen auch viele jetzt hier, die zuhören, diesen Begriff des zweiten Lebens.
dass man letztendlich sozusagen so eine Vanille-Existenz führt und da gibt es nochmal so eine andere dunkle Seite, so mehr oder weniger, die dann dazu führt, dass man vielleicht doch mal irgendwelche komischen Klamotten trägt und sich mit Leuten trifft, die das auch gut finden.
Das macht dann, glaube ich, auch gleich viel mehr Spaß, wenn du es so ein bisschen abgrenzt. Ne? Je mehr du da mit deiner BDSM-Persönlichkeit verschmilzt, auch im Alltag und überall geoutet bist, desto weniger hast du ja dieses, ich gehe jetzt in den Keller und da geht's richtig los.
Ganz genau.
Ne? Das bringt ja noch mehr Spannung rein.
Ja, das ist auch, also auch da wiederum keine Wertung. Wenn immer ich hier irgendwas sage, ne, so, das soll keine Wertung sein, aber ich schätze das eben halt für mich persönlich eben auch durchaus, dass ich also, ich sag mal, wenn mich jemand auf der Straße sieht, der würde nicht mal ansatzweise vermuten, A, was ich erlebt habe, B, wozu ich in der Lage wäre. Und das finde ich eigentlich sehr schön.
Ne? Ja, mit der Wertung, liebes Publikum, Shitstorm bitte, Fatlife Senpai.
Dankeschön, danke. Danke, ja, ich freue mich über jede Nachricht. Vielen lieben Dank.
Was auf deine Perspektive, was du denkst, ich glaube, das kannst du hier auch wirklich frei sagen, wenn das jemand mal nicht passt, dann ist das eben so. Natürlich. Aber wir leben ja davon, dass BDSM unterschiedlich ist, sonst wären nämlich alle top oder alles sub und niemand hätte jemand zum Spielen. Ne? Deshalb brauchen wir diese Perspektiven und ich möchte dich auch wirklich ermutigen, raus damit, das ist okay. Also da habe ich kein Problem mit und liebes Publikum, ihr bitte heute auch einfach mal gar nicht, weil so ist es eben. Und das gehört dazu.
Danke.
Bitte.
Also dann nochmal zurück zu deiner Frage.
Also jetzt geht's mehr.
Wie sah das Leben eben halt aus? Ne? Also wie schon gesagt, von Montag bis Freitag eigentlich ziemlich Vanilla und auch es gab auch durchaus Vanilla-Wochenenden, so mit Diskothek und hast du nicht gesehen, weil man hatte ja auch noch einen normalen Bekanntenkreis, aber sag mal so jedes zweite Wochenende ist man da halt hingefahren und das gab es halt in den unterschiedlichsten Darreichungsformen. Das konnte passieren, dass man eben halt kurze Sessions hatte, dass man zwischendurch auch dann, man wurde ja auch sozusagen dann zum Hauspersonal, also du hast da auch ganz normal, veritabel dann eben, was weiß ich, das Haus sauber gehalten, du hast gekocht oder du hast eben halt nach einer Session mit jemand anders auch den Raum wieder dann bewohnbar gemacht, so mehr oder weniger. Man lernt auch noch sehr viel über Pflege von Leder und von Latex und was alles super ist. Ne?
Das klingt so nach Zivildienst für BDSMer, ne?
Ja, so in der Richtung, genau in der Richtung. Aber ich sagte ja vorhin, es war eben halt so, dass SSC da keine Rolle spielte und wieder mal so ein kleiner Ausflug. Es gibt durchaus Leute, die lieben ja Langzeitszenarien und es gibt auch Leute, die, weil ich habe eben halt auch eine sehr starke Affinität zum Material Latex und Latex ist bei mir, wenn, dann Total Enclosure. Das heißt also, dann sieht man nicht mehr so wahnsinnig viel von mir oder sag mal,
noch Nasenlöcher
oder so. Ja, so ungefähr so in der Richtung. Oder wenn man mich vor die Wahl stellt, du kriegst ein Catsuit oder du kriegst eine Haube, dann würde ich die Haube nehmen. Na, weil ich dann eben halt diese Entpersönlichung wesentlich spannender finde. So, aber zurück zu dem Thema Latex. Es konnte dann eben halt auch passieren, dass sie dich Freitag, den späten Nachmittag, wenn du da hingekommen bist, in ein Latex-Outfit geordert haben. Und da bist du drin geblieben und zwar bis Sonntag. 48 Stunden. Und ich kann dir sagen, also mein persönlicher Wert liegt irgendwo zwischen 6 bis 8 Stunden. So 6 bis 8 Stunden macht das noch so halbwegs Spaß. Wenn du über die 8. Stunde weggehst, dann wird das unangenehm. Dann wird das wirklich unangenehm, weil du hast den kalten Schweiß im Anzug und dann, also Leute, die länger Latex tragen, die kennen diese ganzen Probleme. Und ich kann dir sagen, nach 24 Stunden möchtest du nur noch eins, nämlich raus. Na, und das, und wenn die das dann nicht rauslassen, ne, das kann schon ganz nett sein. Oder auch nicht.
Ja, das ist die Frage. Also, ich meine, du bist ja dann wieder hingegangen, ne? Aber das ist dann so, ich habe diese Vorliebe, ich habe zu akzeptieren, wie es läuft.
Ja.
Ansonsten kann ich das halt nicht mehr leben.
Nein.
Also dieses Friss oder Stirb ist ja fürchterlich.
Nochmal.
Gar nicht vorstellbar.
Ja, aber sagen wir es mal so. Heute haben wir die Zeit, wenn, nur mal so als Beispiel, wenn du in Rhein-Ruhr unterwegs bist, da kannst du bei 8,5 Millionen Menschen, hast du, glaube ich, gefühlt 50 Stammtische, 20 Tüdeltreffs und du hast sogar bei den Stammtischen die wunderbare Lösung heutzutage, dass du sogar zu Themen-Stammtischen gehen kannst. Wenn du jetzt, also, du kannst zu einem Furry-Stammtisch gehen, du kannst zu irgendwelchen, was weiß ich, Spanking-Stammtischen gehen, du kannst, ne? Und das ist eine ganz großartige Sache. Ich finde das ganz toll und ich würde auch immer so jedem empfehlen. Das ist auch das, was ich immer sage, weil ich habe nicht umsonst dieses Fatlife-Profil, weil ich habe auch einen ganzen Haufen internationales Publikum bei mir in meinem Follower-Bereich. Ist extrem spannend, was so in Südamerika passiert oder in Israel oder was da Dinge mehr sind. Können wir auch irgendwann mal drüber reden. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, wenn dann Leute kommen und sagen, I like to visit Europe and I also would like to go to Germany, what could you recommend? No? Dann empfehle ich diesen Menschen eigentlich immer, Leute, versucht irgendwie auf jeden Fall ins Ruhrgebiet zu kommen, weil da findet ihr die meisten Leute finden oder am ehesten jemanden finden, der möglicherweise zu dem passt, was euch am meisten kickt. Natürlich kannst du immer in eine Großstadt gehen, natürlich kannst du nach Hamburg gehen, du kannst nach Berlin gehen, du kannst nach München gehen oder Frankfurt, aber die Dichte im Ruhrgebiet ist extrem. Und vor allem, da sind oft sehr, sehr viele nette Leute, die dann auch, ne, also da kann man wirklich, ich habe selber mal 5 Jahre im Ruhrgebiet gelebt und gearbeitet und ich kann das wirklich, das war eine schöne Zeit.
Ja, bist du hier in Hannover gestrandet.
Kann man nicht von Stranden reden.
Das Ruhrgebiet ist ja nicht so weit.
Nee, man kann ja auch nicht von Stranden reden. Das wäre jetzt ja auch, wie soll ich das sagen? Ich bin ja hier im Norden geboren und aufgewachsen und ich war auch überall schon, sagen wir mal, immer wo ich gerade mal gewesen bin, mal auf Stammtischen. Und es gibt auch hier im Norden genug nette Leute, mit denen man nette Sachen machen kann. Es gibt hier nette Partys, es gibt nette Events, es gibt ja mittlerweile auch hier. Also es gibt in Bremen Tüdeltreff, es gibt in Hannover Tüdeltreff. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn man, sagen wir mal, bereit ist, ein paar Kilometer mit dem Auto zu fahren. Ne? Oldenburg ist ein Tüdeltreff, Hamburg sowieso. Also es gibt auch hier unheimlich viel. Also bitte nicht falsch verstehen.
Ja, aber guck mal, dass das alles entstanden ist, weil ich weiß, teilweise sind diese Stammtische uralt. Hm? Ich habe so gerade die Idee, sind die vielleicht entstanden, weil eben in solchen Konstellationen wie bei dir damals, dass die Leute irgendwann da raus sind und gesagt haben, ich kann nicht mehr. Und gesagt haben, ich suche mir jetzt eine eigene neue Community. Ich baue mir jetzt was Neues. Ich fange nochmal bei Null an. Also ist das möglich?
Also ich denke eher, dass das eine Sache ist, die es hat ja in Mitte der 90er Jahre, ich sag mal, das Leben verläuft ja in Wellen, das haben wir alle schon mal festgestellt und du hattest das ja auch schon ein paar Mal thematisiert, dass auch, sagen wir mal, so die Sichtweise von BDSM ja vielleicht auch in heutiger Zeit, vielleicht auch bei der jungen Generation wieder ein bisschen mehr, ich will nicht sagen Richtung Spießigkeit geht, aber mehr so in das Normale, weil ich stelle das auch immer wieder fest, wenn ich mit Leuten rede, das ist ja das Schöne bei mir, also ich habe Spielpartner zwischen Mitte 20 und 50 oder Mitte 50 sowas um den Dreh und es ist sehr, sehr interessant, wie unterschiedlich die Generationen auch mit dem Thema umgehen dann, so mehr oder weniger und es ist zum Beispiel schon mal sehr spannend zu sehen, wie so Leute, die Mitte, Ende 30 sind, Dinge sehen, vergleichbar zu Leuten, die Anfang, Mitte 20 sind und ich rede jetzt nicht von Erfahrung, weil auch Leute, die Anfang, Mitte 20 sind, können 10, 15 Jahre Erfahrung haben, darum geht's nicht. Die haben wirklich in seinem Teil einen unterschiedlichen Spirit und auch wie du selber sagtest vorhin einmal, dass ja heutzutage, was weiß ich, dass man eben halt ein SMJG hat, dass man Safe, Sane und Consensual spielt, dass man das Ganze partnerschaftlicher macht und was die Dinge mehr sind. Alles Dinge, das findest du bei den älteren Generationen vielleicht nicht so extrem.
Wir gehen jetzt mal weiter. Ich habe gerade mal dein Fettprofil aufgerufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen hast du da als Spielpartner drin.
Ja.
Wie spiele ich denn mit mehreren Menschen? Das ist etwas, das kam ja bei der Kunst der Unvernunft ganz selten mal vor. Man hat ja zwar wechselnde Spielpartner oder man ist mal auf einer Party, wo man dann mit mehreren Menschen interagiert, aber dann frage ich auch mal so schön nach, gibt es da vielleicht also ein Machtgefälle über mehrere Ebenen, also eine Befehlskette oder was? Und bei dir habe ich so den Eindruck, du kriegst es hin, dass es so eine natürliche Sache ist, die trotzdem kein wildes Durcheinander ist. Also ich mag von dir einfach mal wissen, ich bin mit 5 Leuten in einem Raum, alle sind irgendwie kinky drauf. Wie kommt man dazu, dass man irgendwas macht, dass hinterher keiner schlecht gelaunt ist und alles doof und Mist ist? Weil das ist so, was ich ganz oft gesehen habe, dass es immer irgendwer ist, immer das dritte Rad. Und irgendwas ist immer komisch. Und bei dir habe ich das Gefühl, du hast einen Modus gefunden.
Ich denke mal, Dreh- und Angelpunkt ist eigentlich das, was du schon hast, wenn du nur mit einer Person spielst. Das ist im Prinzip das intensive Gespräch. Beginnend mit sozusagen dem ersten Gespräch, wenn man eine Person kennenlernt, sei es Frau oder Mann, dass man wirklich erstmal sich kennenlernt, dass man miteinander redet und mal feststellt, ob die Chemie stimmt. Dass man dann über Erfahrungen spricht und dann eben halt auch mal guckt, so nach dem Motto, wo ist denn die Schnittmenge? Weil Schnittmenge ist schon dieser erste Punkt mit diesen 6 Leuten. Weil ich glaube, die Erfahrung hast du sicherlich auch schon gemacht. Ich habe es wirklich noch nie erlebt, dass es Menschen gibt, die, sagen wir mal, exakt dasselbe mögen. Ne? Du hast immer Schnittmengen. Das gibt Leute, was weiß ich, der eine spankt gerne und deswegen macht er auch Bondage, damit ihm sein Bunny in der Zeit nicht wegläuft. Ne? Das gibt andere Leute, die wollen halt Stunden oder Tage lang Latex schmoren und die werden halt gefesselt, damit sie sich nicht selber den Anzug ausziehen können. Ne? Und schon hast du die Schnittmenge Bondage. Ne? So, und das gilt es halt in gewissen Rahmen herauszukitzeln, so nach dem Motto, woran habt ihr denn Spaß? Dann hast du als nächstes diesen Aspekt, was sind denn die Leute? Sind sie Switch? Sind sie Sub? Sind sie Dom? Vielleicht auch Femdom? Und muss man eben halt sehen, so nach dem Motto, wie kriegt man diese Leute jetzt auf ein gemeinsames Ziel? Das kann zum Beispiel...
Das heißt ja, du planst den Abend. Ich hätte jetzt gesagt, man sperrt die Leute in den Raum und dann machen die Dinge.
Nein, das ist keine Planung. Also was du machen musstest, da sind wir vielleicht wieder mit diesem kleinen Punkt Psychologie, und ich will auch auf keinen Fall von Manipulation sprechen, schon mal deswegen, weil diese Leute sich auch gar nicht manipulieren lassen, was auch gut ist, so, ne? Sondern irgendwie im gewissen Rahmen musst du schon, hätte ich fast gesagt, so den Maitre de Plaisir geben. Also du kannst nicht jetzt wirklich so nach dem Motto, ich habe jetzt hier einen Zettel mit 25 Spiegelstrichen und wir sind jetzt bei Spiegelstrich 12 und gleich machen wir 13. Ne? Das geht natürlich nicht. Ne? Aber du musst zum Beispiel, ich sag mal, jetzt nur als Beispiel, wenn du jetzt sozusagen, du hast eine neue Sub und die hat jetzt in dem Gespräch gesagt, so dann machst du, ich finde Bondage ganz toll und ich war noch nie in der Suspension. Und du hast auf der anderen Seite hast du noch eine gute Freundin, die ist Femdom, mit Halbgöttin, also als Halbgöttin in Shibari, und ihr Partner ist Switch und der kann auch ziemlich gut mit Seilen umgehen. Ne? Und ich meine,
das heißt, du bringst die Leute überhaupt erstmal zusammen.
Man bringt die Leute so ein bisschen zusammen, sagt dann so nach dem Motto, ne? Also das ist hier, ne? Unsere neue Bekannte, die hat Spaß an Shibari, die hat noch nie eine Suspension gehabt, ne? Und hättet ihr nicht Interesse, und dann guckt man einfach mal so, ob der Funke überspringt, ne? Oder manchmal ist es dann auch so, manchmal greife ich dann auch so zu dem ganz bösen Trick dann an der Stelle, dass ich dann sozusagen anfange, so mehr oder weniger, du machst das ja gar nicht richtig, du musst dann nochmal den und den, und dann, ja, okay, dann gehe ich jetzt mal zurück und mach die Bilder, ne?
Ja, und das heißt aber, du vermittelst, und das ist ja kein, wir sind jetzt hier zu dritt, zu viert, zu fünft im Raum und spielen miteinander, ne? Also das muss man abgrenzen an der Stelle.
Das ist die Frage.
Oder kommt das dann?
Ja, das kommt ja schon im gewissen Rahmen. Es ist ja letztendlich eben halt, was das Miteinanderspielen angeht, auch da musst du ja wieder Leute finden, die, sagen wir mal, zum Beispiel, oder ich habe zum Beispiel mal einen Bekanntenkreis und ich gehöre eben halt auch dazu, ich mag durchaus Langzeitgeschichten. Also mich kannst du zum Beispiel eben halt auch so jetzt mal gesponnen irgendwie Party, mich kannst du in Latex-Outfit stellen, mich kannst du schön verschnüren und mich an den, was weiß ich, an den Pfosten stellen beim Treppengeländer in der Nähe der Toilette, und dann bin ich halt für den Abend da die Tischdekoration oder die eben halt die Flurdekoration, irgendwie sowas in dieser Art.
Dann bist du glücklich.
Dann, also da kann ich ganz gut mit leben, weil ich sag mal, ich bin dann letztendlich sozusagen halt in eine Situation gebracht worden, die ich vielleicht nicht toll finde, aber da ich nicht weg kann, finde ich sie halt toll, ne? Und die anderen machen in der Zeit was anderes. Die andere Geschichte ist dieser kreative Prozess, was ich vorhin gesagt habe. Man hat, wie gesagt, so nach dem Motto, wir machen jetzt ein die oder die Bondage, ne? Und man sagt sich, okay, nach Hekwingi Shibari 3.0 müsste man jetzt diese Schlinge so rumlegen. Und sagt dann, ja, man könnte das ja auch so rummachen. Und man könnte ja vielleicht auch noch den Fuß mit reinnehmen. Und vielleicht nimmt man noch den Ellbogen auf die andere Seite. Und dann sagt der Nächste oder die Nächste dann, ja, aber dann könnte man vielleicht noch ein bisschen den Kopf nach hinten biegen. Und dadurch entstehen wunderbare Dinge. Du hast ja vielleicht mal gesehen, also es gibt einen Haufen Bilder. Und bei diesen Bildern in dem Fedlife-Profil, sei mal gleich eine Warnung ausgesprochen. Diese Bilder zeigen in der Regel Ergebnisse von Sessions. Das sind Leute, die kennen sich sehr lange, ne? Und die haben schon oft miteinander gespielt. Und diese Leute haben auch mal ganz normal mit einem kleinen Hocktail angefangen oder sonst irgendwas in dieser Art. Aber da sind eben halt, wenn man sich so manche Bilder anguckt, da geht das ganz schön zur Sache. Aber das liegt einfach daran, weil das irgendwie sozusagen die 30. Session mit dieser Person ist, so mehr oder weniger.
Das sind aber auch wirklich immer Schnappschüsse. Ja. Also das sind keine gefotoshoppten, gestellten Bilder, sondern hier ist was, wir haben ein Erlebnis und jetzt halten wir nochmal drauf und machen ein Bild.
Ja.
Ne? Also da ist teilweise, die Perspektive ist falsch, die Farben sind nicht ordentlich, die Belichtung ist sowieso mit dem Hintergrund, steht noch irgendwas Blödes rum, was da eigentlich nicht hingehört, und trotzdem in der Mitte ist hier Person, Seil, happy. Und der Moment ist eingefangen, ne? Also, und dein ganzes Profil ist voll davon. Ich glaube, ich habe da nichts gefunden, wo man sagen müsste, ja, das ist jetzt ein Bild, das wurde extra in stundenlanger Kleinstarbeit gemacht.
Das ist grundsätzlich richtig, weil wir machen im Prinzip diese Bilder auch, oder sagen wir mal so, in erster Näherung machen wir die Bilder um der Person, die in dieser Bondage war. Weil möglicherweise war sie maskiert, möglicherweise trug sie eine Augenbinde oder möglicherweise war sie so tief im Subspace, dass sie sowieso kaum noch etwas mitbekommen hat. Das heißt also, wir dokumentieren eigentlich die Bilder primär erstmal für den passiven Partner dann in dem Fall oder die passive Partnerin. Und manche Bilder sind dann eben halt so schön, dass man dann eben halt sagt, okay, das kann man vielleicht auch nochmal mit einem Publikum teilen, auch im Sinne von, es gibt ja auch Leute, und auch das wieder bitte nicht falsch verstehen, ne? Das gibt Leute, die können sich vielleicht solche Szenarien oder Sessions nicht leisten, weil sie privat so eingebunden sind, was weiß ich, Frau, Kinder, whatever, dann an der Stelle, die würden gerne ein BDSM-Leben führen, aber sie können es nicht, weil ihr ganzes soziales Umfeld das nicht zulässt. Die haben, die einzige Wahl, die denen bleibt, ist, dass die, was weiß ich, irgendwie ab und zu mal ins Internet gehen, in irgendein Forum rein und sich ein paar schöne Bilder angucken. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum man sowas posten kann, ne? Dann, wie gesagt, vielleicht für manche Leute dann auch mal so ein bisschen als Anregung, so nach dem Motto, das geht auch. Das geht auch mit einem Herrn, der 60 Jahre alt ist, man sollte es nicht glauben.
Du siehst aber auch nicht so aus, also ja, ganz ehrlich. Also ich habe jetzt genullt, da ist jetzt eine 4 vorne dran. Ja. Ne? Wenn ich die letzten 20 Jahre bei mir rapide abwärts gesehen habe, um Gottes Willen. Ich bin gespannt. Ich nehme jetzt ein Beispiel an dir.
Ja, danke schön.
Vielen lieben Dank. Pass mal auf, ich habe gerade geguckt, das sind über 600 Bilder bei dir in dem Profil drin. Über 600. Es ist, also liebes Publikum, guckt es euch einfach mal in Ruhe an, klickt da ein bisschen durch. Wirklich immer diese Momentaufnahmen. Finde ich schön. Ich versuche dich jetzt wieder ein bisschen zurückzuführen zu diesem, ich stelle mir das gerade so ein bisschen wie im Restaurant vor. Man wird durch den Abend geführt und guckt so ein bisschen, wer passt wie mit wem. Aber wenn du jetzt das Rob Bunny hast und dann haben da 5 Leute Ideen und jeder fuchtelt mal hier und da. Dann ist doch diese ganze Nähe von Shibari, von Bondage, die ist doch dann eigentlich flöten. Dann ist das doch Party.
Ich hatte ja vorhin schon einmal, das sind ja insbesondere jetzt diese Spielpartner, die da eingetragen sind. Das sind Menschen, die kenne ich schon relativ lange. Oder die jetzt neu dazugekommen sind. Also das dauert immer so ein bisschen, bis jemand als Spielpartner da auftaucht. Ich habe also unter diesen 6, da gibt es noch ein paar, mit denen ich noch nicht so oft gespielt habe, so mehr oder weniger. Oder es gibt auch Leute, die legen gar keinen Wert darauf, in dieser Form genannt zu werden. Das gibt es durchaus. Es gibt eine Vertrautheit zwischen diesen Leuten. Das heißt also, ich kann dabei sein, ich muss aber nicht dabei sein. Ne? Das sind ja auch teilweise, sind das ja auch Menschen, die, sagen wir mal, selber in einer Partnerschaft leben und die als Partnerin und Partner zu mir kommen und, sagen wir mal, dann passiert halt zu dritt, zu vier, zu fünft nochmal eben halt was anderes. Die nutzen es dann einfach auch mal an der Stelle, um, sagen wir mal, dann etwas Neues oder anderes zu kreieren. Oder um dir ein Beispiel zu geben, ein guter Freund von mir ist Switch und seine Partnerin ist dominant und erfüllt ihm zurzeit halt ziemlich viele Wünsche und deswegen hat er eigentlich, wenn wir mal wieder zusammenkommen, eher das Bedürfnis, was das aktiver zu machen, weil er momentan eben halt als Passiver von seiner momentanen Partnerin eben halt.
Das ist also der kreative Raum, ne? Ja. Weil es gibt natürlich ganz viel diese Bondage-Schule, die halt im Prinzip sagt, der Rigger und sein Bunny und dann gibt es diese Verbindung zwischen diesen beiden. Und sobald du da noch mehr Menschen hast, die Kompetenzen mit reinbringen und Ideen und was kann man hier und noch da machen, dann ist das doch ein ganz anderes Setting eigentlich.
Ja, es ist die Frage, wie man das Ganze sieht, weil das ist ein schönes Beispiel, was du gerade gegeben hast mit Rigger und Bunny, weil, sag mal, wenn jetzt, sagen wir mal, das Thema Bondage oder speziell das Thema Shibari, weil ich würde das auch noch trennen, weil Shibari ist schon eine sehr spezielle Form der Bondage und dort auch der künstlerische Aspekt im Vordergrund steht und eben halt auch der partnerschaftliche Aspekt dann in dem Falle, dann würde das mit Sicherheit so nicht funktionieren. Aber wir sind halt vielleicht dann in dem Fall ein bisschen mehr technische Rigger, drücken wir es mal so aus. Oder wie soll ich das mal ausdrücken? Es gibt eben halt Menschen, für die gibt es Seil und bei der Gelegenheit, es gibt noch Seil und das ist aus Hanf. Es ist auf keinen Fall aus Baumwolle und schon mal gar nicht aus Nylon. Na, und das ist wirklich vollkommen egal, dass ein Nylonseil auf einem Latex-Outfit 5-mal besser aussieht, vor allem wenn man es fotografiert, weil das Seil ist aus Hanf. Ne? So, und auch das keine Wertung. Ne? Das möge bitte jeder so machen, wie er das für richtig hält. So, aber worauf ich hinaus wollte, ist, wenn das Kernelement ist, ne, dann ist das genauso, wie du gerade sagst, dann muss es auch diese innige Verbindung zwischen dem Rigger und dem Bunny geben. Wir sind, wie gesagt, an der Stelle dann möglicherweise ein bisschen technischer unterwegs, nicht im Sinne von Bondage als Zweck, weil du hast ja selber gerade die Bilder gesehen. Ich denke mal, die Bondage ist nicht schlecht, die man da teilweise zu sehen bekommt, aber wir nutzen sie eben halt teilweise auch über den reinen Zweck der Bondage, um sozusagen das Bunny in eine meditative meditative Phase in den Subspace zu versetzen hinaus, sondern sagen, okay, dich haben wir jetzt mal richtig gut festgemacht und jetzt machen wir mal 5 Stunden Tease und Denial oder wir holen mal den ET312 raus, weil du kannst ja gerade nicht weg, ne? Oder sonst irgendwie was in dieser Richtung. Oder hast du schon mal diesen Flogger ausprobiert?
Ja, aber genau das finde ich halt so super spannend, dass das eben eine ganz andere Art des Raums ist. Mhm. Also, ne, du hast schon gesagt, kreativer Prozess. Und ich sehe das tatsächlich so als kreativen Raum, wo Menschen miteinander alles einfließen lassen können, was sie mitbringen.
Ja.
Und am Ende des Ganzen kommt raus, dass da ja glückliche Menschen den Raum verlassen. Weil jeder irgendwas beizusteuern hat, um das nochmal zu verfeinern, nochmal eine neue Idee hat, einen Einfall, eine Erfahrung, die er vielleicht mitbringt und alle profitieren im Prinzip davon, weil das so einen Austausch darstellt.
Ja, was an der Stelle ganz wichtig ist, weil das hattest du vorhin schon einmal angerissen, so nach dem Motto, sind denn tatsächlich alle glücklich und zufrieden? Deswegen versuchen wir auch immer so etwas zu machen, so ich hätte fast gesagt, mehrtägiger Event. Also wir haben das häufig so, dass an solchen Wochenenden kommen die Leute halt am Freitagnachmittag und am Sonntagnachmittag fahren sie wieder, dass wir so 2 Tage haben. Und dann versuchen wir letztendlich das eben halt auch so hinzubekommen, dass jeder seinen Share hatte. Um letztendlich, dass das auch die Befriedigung bei den einzelnen Partnern da ist. Und wobei natürlich dann eben halt auch die Befriedigung unterschiedlich sein kann. Das Bunny möchte halt gerne gefesselt werden, der Rigger möchte gerne fesseln, die Femdom möchte vielleicht eben tatsächlich mal jemanden dominieren, der Dom vielleicht auch, ne? Und jemand möchte gerne mal wieder jemanden spanken und vielleicht möchte jemand gespankt werden. Und das gilt es einfach im Hinterkopf zu behalten. Und ich würde jetzt nochmal, ich würde jetzt nicht von Planung reden, ich einfach nur, du hast es vorhin, glaube ich, so schön einmal ausgedrückt. Man muss dafür sorgen, dass die Leute happy sind, weil ich sag mal, wir haben genug Druck im Leben und in der Firma, was die Dinge mehr sind. Wir müssen nicht noch Stress im SM-Szenario machen. Das wäre jetzt das Schlimmste, was passieren könnte.
Ja, aber guck mal, du brauchst ja Wissen, um zu wissen, wer welchen Benefit im Prinzip braucht, damit er glücklich sein wird.
Ja.
Dazu, klar, man muss sich unterhalten. Ich stelle mir jetzt Freitagnachmittag so eine Kaffeerunde vor mit, oh Mensch, was habe ich denn heute im Kopf für das Wochenende? Dass man also wie kommt ihr trefft euch und kommt da irgendwie rein? Wie tauscht ihr euch aus?
Ja, wie schon gesagt, also der Schlüssel zu dem Ding ist Long-Term, ne? Long-Term Relationship. Wie einmal gesagt, also ich habe ja auch immer wieder mal Leute, die sich melden und dann sagen, ja, kannst du nicht mal was mit mir machen? Und dann guckt man mal und sagt so, teilweise, es muss ja auch räumlich funktionieren. Ich sag mal, ich hätte fast gesagt, also jetzt hier so hinter München oder so ist eine schöne Gegend, aber wenn man halt 700 Kilometer hat, werden manche Dinge immer so ein bisschen schwierig und ich bin, was das angeht, vielleicht auch so ein kleines bisschen grausam, weil ich immer sage, wenn wir uns jetzt mal, also bevor wir in irgendeiner Form was machen, was spielen, whatever, wir treffen uns im realen Leben, ne? Und ich kann dir anbieten, jetzt sagen wir mal stumpf Bremen oder Hannover, sowas in der Art, ne? So, und wenn dann die Partnerin oder der Partner dann halt zuckt und nach dem Motto, das ist mir schon zu aufwendig, dann lassen wir es lieber gleich. Ne? Sondern das ist also so für mich so die erste Klippe, so das erste Qualitätsmerkmal. Wie weit ist eine Person erstmal bereit zu gehen, um sozusagen einen Wunsch erfüllt zu bekommen? Und dann trifft man sich halt. Was weiß ich, geht gemeinsam in den Biergarten, in eine Kneipe und redet 2-3 Stunden über Gott und die Welt. Und das ist auch für mich sehr, sehr wichtig, dass, weil in diesem Gespräch stellst du schon fest, ob die Chemie überhaupt stimmt. Wenn die Chemie nicht stimmt, dann kannst du auch in einem SM-Szenario nichts beschicken. Also du musst, das muss eine Person sein, mit der du in irgendeiner Form klarkommst. Wenn das gut funktioniert hat, dann mache ich normalerweise tatsächlich erstmal so eine Einzelgeschichte. Das kann dann eben halt sein, dass ich dorthin fahre, dass die Person zu mir kommt. Aber meistens machen wir auch dann irgendwie das zum Beispiel jetzt wiederum Hauptbahnhof Hannover. Da gibt es eine Reihe von Hotels rund um den Hauptbahnhof, wo man für 50 Euro ein Bett ist auch gut, also ein Zimmer bekommt. Ja, dann mietet man sich da eben halt ein, macht da mal so 2-3 Stunden Bondage. Da kann man auch durchaus Suspension und sowas hinbekommen in diesen 50-Euro-Zimmern. Das ist durchaus möglich. Und entweder bleibt dann die eine Person dann auch über Nacht dann da oder man geht dann halt nach 2-3 Stunden wieder raus. Und da sind wir wieder bei dem nächsten Punkt. Ist das eben halt der Person wert? Und so nähert man sich langsam an, im Sinne von so nach dem Motto, was ist wirklich der Kern? Und dann stellt man halt fest, okay, das ist eine Person, die steht, was weiß ich, auf Entpersönlichung, die steht auf Zwangsjacken, die steht auf Bondage, die steht auf whatever. Und dann kann man sagen, okay, ich habe hier einen Spielkreis, das sind Leute, die kenne ich 7-8 Jahre, mit denen bin ich durch diverse Sessions gekommen, die kenne ich, die kennen meinen Hintern bis ins Letzte und ich kenne ihren Hintern. Und dann kann ich sagen, okay, diese Person, das ist wie ein Puzzlestein, diese Person könnte hier reinpassen. Ne? Und dann mache ich die Leute miteinander bekannt und dann gucken wir mal, ob geht.
Okay, aber tatsächlich, es ist erstmal wirklich diese 1:1 Geschichte.
Ja.
Die muss passen, die muss laufen und dann gibt es halt Level 2, das Upgrade. Das heißt aber wirklich, das funktioniert nur deshalb, weil der Spielkreis da ist, weil das, ja, weil sich alle so lange kennen, deshalb kann man nochmal ein Puzzleteil hinzufügen. Ja. Aber nur deswegen, wenn das jetzt gar nicht wäre. Also stell mal vor mich, ich möchte jetzt einen Spielkreis gründen.
Ja.
Da mache ich natürlich eine Anzeige irgendwo und sage so, ich suche einen Spielkreis oder wir machen jetzt einen Spielkreis, melde sich, wer will, dann treffen wir uns und spielen. Ich habe eine versteinerte Miene, sehe ich gerade
vor mir. Das würde nicht funktionieren.
Ja gut, aber den Wunsch haben ja ganz viele. Mensch, ja, wir sind immer alleine hier oder zu zweit, ja, und naja, so richtig passt, das ist ja auch bei vielen Paaren so, dass so die Neigung passt nicht 100%. Man hat eine Schnittmenge,
ja,
aber auch ganz viel, was hinten runterfällt, und dann ist natürlich so ein Spielkreis eine Idee.
Ja.
Vielleicht, ich weiß, das ist jetzt arg kurz gegriffen und auch arg flapsig oder naja, zu oberflächlich wahrscheinlich, aber wie fange ich es denn vielleicht an, dass ich vielleicht so nicht in die ganz große Scheiße reingreife dabei, wenn ich mit sowas etablieren möchte?
Also ich hätte fast gesagt, das klingt jetzt wieder wie althergebracht. Also wenn man ein gewisses Alter hat, dann geht man natürlich zu SMJG. Wenn man über dieses Alter hinausgeht, dann geht man, was weiß ich, zu einem SM-Stammtisch, man geht zu einem Latex-Stammtisch, man lernt erstmal ein paar Leute kennen. Ne? Man kann darüber hinaus natürlich auch Foren nutzen wie die SZ oder FedLife und da auch mal gucken, ob man sozusagen aus seiner Region irgendwie mal Leute kennt. Aber was halt wichtig ist in dieser ersten Phase ist, zu versuchen, einen Haufen Leute kennenzulernen. Reden, reden, reden.
Und zwar, du suchst Leute nicht zum Spielen, sondern du willst erstmal Leute kennenlernen.
Nein, also das Ziel kann schon sein, nachher dann Leute zum Spielen zu gewinnen. Aber du musst trotzdem sozusagen erstmal diesen Weg gehen, dass du überhaupt erstmal Leute kennenlernst, dass du ein Gefühl für die Leute bekommst. Ne?
Ja, aber ich meine dieses Taxieren. Du gehst auf den Stammtisch und sagst, mit den zwei Personen könnte ich mir möglicherweise was vorstellen, mit denen rede ich. Mit den anderen beiden, mit denen ich mir jetzt direkt nichts vorstellen kann, mit denen rede ich erst gar nicht.
Also taxieren wäre das falsche Wort, weil ich sag mal, wenn ich auf einen Stammtisch gehe, dann fange ich eigentlich relativ vorurteilsfrei mit Leuten anzureden und während des Redens ergibt sich ja, ob man eine Gemeinsamkeit hat.
Ja, aber das ist erst Level 2, also du musst aber erstmal reden. Ne? Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich damit auf Stammtisch mich mit Menschen unterhalte, gut, das ist schon wieder lange her, und ich dann relativ schnell vom Podcast Subi erzähle, die natürlich dann nicht Podcast Subi heißt, dann habe ich manchmal so selbst nach 5 Minuten schon das Gefühl, mein Gegenüber hat gerade festgestellt, die letzten 5 Minuten Lebenszeit mit mir verschwendet zu haben, weil ich ja nicht verfügbar bin. Ne? Und dann, also wo ich halt merke, wirklich die Menschen unterhalten sich nur mit Menschen, die potenziell bespielbar sind.
Das ist ein sehr schön. Danke für den Ball. Weil da haben wir in der Tat ein Problem und das hatte ich ja auch mal und letztendlich hat mich das ja zu dieser Truppe geführt, die mich dann sozusagen nach allen Regeln der Kunst halt genutzt haben. Natürlich mit meinem Einverständnis. Ne? Ich will mich da auch nicht weiter beschweren, bitte nicht falsch verstehen. Aber die meisten Leute haben ja letztendlich dann auch erstmal ein bestimmtes Bild im Kopf. Und leider ist es auch häufig eben halt so, da bewundere ich Frauen immer wieder. Frauen sind da, können da viel besser umgehen mit Männern als Männer, hätte ich es mehr oder weniger. Und man möchte dieses Bild dann vielleicht auch irgendwann mal in der Realität erleben. Und man merkt das eben tatsächlich, also wie gesagt, Frauen können da viel cooler mit umgehen. Bei Männern ist es eben halt häufig so, dass das dann, ne? Und es ist auch noch genau dann dieses Bild. Und das ist dann auch genau das, was letztendlich sozusagen die Diskussion treibt. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Dass du sagst so nach dem Motto, ja, aber ich habe hier meinen Podcast-Subi und ich mache auch sonst alles Mögliche. Und dann fällt bei der Person schon die Klappe, so nach dem Motto, der steht nicht zur Verfügung. Du musst erstmal, der Klassiker, vom Allgemeinen ins Besondere. Man muss im Prinzip mit vielen Leuten reden, man muss gucken, ob es Gemeinsamkeiten gibt. Und dann fängt man mal langsam an. Und dieses langsame Anfangen, das fällt vielen Leuten unheimlich schwer. Deswegen passiert es ganz häufig, dass diese Leute dann komplett leer ausgehen.
Ich glaube auch ganz ehrlich, wenn man einfach, ich sag mal, ergebnisoffen einfach Leute kennenlernt, um des Kennenlernens Willens, dann kann man ja nur gewinnen. Du kriegst dann ja irgendwelche Impulse ja doch.
Ja.
Und wenn ich 100 Leute kennenlerne in einem Jahr auf dem Stammtisch, ja, weil wechseln ja doch mal durch, man ist der, mal der. Und dann ist eine Person dabei, mit der ich im Endeffekt gespielt habe, dann ist das garantiert nicht die Person, die ich mir von den 100 Leuten in der Reihe ausgeguckt hätte. Es ist garantiert irgendwer anders.
Genau.
Da bin ich sicher. Und diese Chance, die verbaut man sich doch, wenn man da nur hingeht und sagt, alle sind potenzielle Spielpartner, wenn nicht, ist raus.
Genau. Das ist schön auf den Punkt gebracht. Genau so ist das. Und was wichtig ist, da sind wir wieder bei diesem kleinen Punkt Psychologie, ne? Das muss man sich bewusst machen, dass das so ist. Ne? Immer schön warten, bis man das Weiße im Auge sieht. Aber ich weiß auch das, weil ich sag das so leicht daher.
Das ist aber schwer.
Das ist unheimlich schwer. Ich habe das ja selber gehabt früher mal. Ne? Ich bin ja jetzt sozusagen dann eben halt auch. Und ich sag mal, das sieht dann so toll aus. Oh, guck mal, hat Profil, 600 Bilder, hat 6 Spielpartner, hätte ich auch gerne. Ne? Ich bin total neidisch. So, aber das ist wie mit Rom, das wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Und wie gesagt, und wenn man auch diese 6 Leute eben halt sieht, das sind Leute, die habe ich in den letzten 8 bis 10 Jahren kennengelernt. Das hat sich alles nacheinander entwickelt. Und ich musste auch ehrlich sein, denn es hatte auch mal andere Leute in dieser Gruppierung gegeben, die sind dann mal rausgegangen und es kamen wieder andere dazu. Weil man stellt auch irgendwann mal im Laufe der Jahre fest, wie in jeder anderen normalen Beziehung eben halt auch, irgendwann waren Dinge, die wunderbar waren, halt nicht mehr wunderbar, dann passt es nicht mehr und dann geht man halt auch mal wieder auseinander. Das passiert ganz einfach. Und das Schöne ist eben halt, wenn man es irgendwie geschafft hat, sich somit so einen gewissen Kern zu erhalten, dass das, sagen wir mal, so 2 oder 3 oder 4 Leute sind, dann kann man das auch ein bisschen leichter verschmerzen, wenn dann mal sozusagen dann vielleicht mal 1 oder 2 dann wieder weggehen. Ne?
Ja, aber du hast dann einfach diese Basis, ne? Ja. Die ist da und dann ist es auch leichter, da auch mal was zu ändern oder eine Entwicklung zu haben. Das geht aber nur, weil die Basis da ist. Aber die Basis musst du ja erstmal aufbauen.
Ja, und ja. Das funktioniert bei mir unter anderem eben auch dadurch, dass ich auch versuche, mich in gewissem Rahmen zurückzunehmen. Das ist nochmal zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass man auf den Stammtisch geht und sagt, ich habe dieses Bild im Kopf. Ich möchte heute die Person treffen, die mich in einen Bodybag steckt, mit 7 Riemen verschnürt und mich dann noch irgendwie an den Füßen an einem Fixpunkt auffängt und mich dann langsam hin und her schwingen lässt. Irgendwie sowas in dieser Art.
Also wenn du das tust, dann findest du garantiert jemanden.
Ja, ich meine, das könnte funktionieren, weil ich über eine gewisse Zahl von Bodybags verfüge in unterschiedlichsten Materialien. Ne? So ist das nicht. Ne?
Ja, aber du kennst auch genug Leute. Wenn du in deine Community, also alle Leute, die ich kenne, welche Gruppen, wenn du sagst, ich möchte gerne, weil du die Menschen kennengelernt hast mal, weil du dich mal mit ihnen unterhalten hast, dann wirst du auch jemanden finden. Das ist ja wieder der Schlüssel. Wenn ich viele Menschen kennenlerne, dann habe ich auch viele Möglichkeiten.
Das ist richtig. Das ist genau, ja, sehr wieder. Dankeschön für den Punkt. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Du musst dich zeigen. Du musst rausgehen, du musst dich zeigen, du musst reden. Das ist wirklich, das ist das A und O. Und dann ergeben sich Dinge. Und das kann jetzt nur mal auch da wieder gesponnen. Es kann sein, dass du da jemanden kennenlernst, der macht irgendwie mal eine private Party, da geht man hin und da lernt man jemand völlig anderes kennen und das ist dann der besagte 6er im Lotto. So etwas kann passieren, nur dazu muss man sich bewegen, weil wenn man die Sitting Duck macht und nur da sitzt und sagt, keiner spielt mit mir, dann wird das so bleiben. Das ist leider so.
Ja, aber ich kann ja auch online einfach mal Leute anschreiben, ganz viele und sagen, hier, ich möchte einen Spielkreis machen.
Naja,
ich provoziere dich jetzt so ein bisschen, ja, indem ich ja, so den Worst Case einfach mal hernehme und gucke, was passiert.
Es ist durchaus berechtigt, ne? Und da wäre meine Empfehlung, also sagen wir es mal so, das fängt mit Dingen an wie, wenn man in einem Forum angeschrieben wird, ne? Und Leute schaffen es, in 3 Zeilen 5 bis 6 Rechtschreibfehler unterzubringen, ist meine Vermutung immer, dass diese Person möglicherweise nicht beide Hände an der Tastatur hatte.
Ne? Nein.
So, und wenn dann sich sozusagen jemand als Dom definiert und hat aber als Profilbild ein schwarzes Fragezeichen, das heißt, er hat also so gar kein Bild gepostet und sein Profiltext besteht aus der Zeile Ich bin Dom, ne? Dann ist auch das so ein bisschen problematisch. Also,
Understatement.
Worauf, ja, ein totales Understatement. Oder das ist der schlimmerhaftigste Dom, den wir jemals erlebt haben. So irgendwie Thanos 2.0 oder irgendwie sowas in dieser Art. Und der kann gar nicht anders. So, nein, worauf ich hinaus will, ist, wenn du Online-Medien nutzt, dann mach dir ein halbwegs aussagekräftiges Profil. Ne, dann pack, sagen wir mal, so 1, 2 Bilder rein, so mehr oder weniger. Und schreib was über dich. So mehr, ne? Weil ich sag mal, wenn mich jemand anschreibt und sagt, ich würde gerne mit dir spielen und dann gehe ich auf das Profil und sehe ein schwarzes Fragezeichen, also es gibt 0 Bilder und man sieht solche Leute, ich habe 7 Follower oder irgendwie sowas in dieser Art und ich mache 3 Follow ich oder irgendwie sowas in dieser Art, wo ich dann sage, ja, ist möglicherweise jemand, der ist gerade angefangen. Ne? Nur wenn dann sozusagen noch andere Indikationen dazukommen, wie zum Beispiel, was ich vorhin sagte, und dann noch irgendwie so eine Nachricht mit 3 Zeilen mit 5 Schreibfehlern, da lohnt sich meistens das Nachfragen nicht mehr. Ne? Also das ist übrigens dann auch das Nächste. Also auch wenn man jetzt meint, ich habe nichts, was ich in dieses Profil reinpacken kann. Ich würde ja gerne ein paar Bilder posten, aber mit mir hat noch nie jemand gespielt und schon gar nicht mich dabei fotografiert, deswegen habe ich nichts. Ist durchaus möglich. Ne? Nur dann kann ich trotzdem, sagen wir mal, ein Profil schreiben, und wenn ich in dem Sinne keine Erfahrung habe, dann schreibe ich vielleicht, was ich möchte. Und da wäre meine Empfehlung, bleibt realistisch. Ne? Schreibt da nicht so nach dem Motto, so was ich immer total finde, ist so diese absoluten zur Verfügungsteller für alles. Wo man dann gerne mal sagt, ja okay, also du stellst dich für alles zur Verfügung. Ich wollte schon immer mal meinen Delta-Schleifer über den Unterricht. Nein, nein, so war das nicht gemeint. Sag ich, ja okay, du hast dich, merkst du was? Du hast dich gerade für alles zur Verfügung gestellt. Denk bitte mal drüber nach. Na, denk an die 99-9-1-Regel. Es gibt 90%, mit denen kannst du vielleicht nicht spielen, weil die nicht interessant sind. Es gibt 9, mit denen solltest du spielen, und es gibt einen, mit denen solltest du auf keinen Fall spielen. Und wenn du dich sozusagen für alles zur Verfügung stellst, vielleicht sogar in deiner Verzweiflung, das kann böse enden. Sei vorsichtig.
Ja, ich glaube auch immer, es ist in jedem Profil, egal ob Dom, Sub, was auch immer, immer wichtig, dass ein gewisses Selbstbewusstsein da ist. Nicht überbordend, nicht ein Ich bin Herrscher der Welt, ne, das ist auch wieder Unsinn, aber so ein, auch dieses Ich, ne, der Wurm, der irgendwie, genau, der eben alles machen möchte, etc. Ich glaube, dass das nie sexy wirkt, und auch danach sucht auch niemand. Ne? Auch wenn ich, ne, das Podcast so wie, ich beherrsche es gerne, weil es schwer ist zu beherrschen, weil es einen eigenen Willen hat und ein Hirn, was wirklich manchmal echt Ideen rausbringt, wo ich verzweifeln könnte. Und ne? So, und weil es dann umso schöner ist, wenn sie einfach beschließt, jetzt bin ich aber brav. Ja, dadurch bekommt alles einen Wert, und das kann ich wunderbar schön finden. Und das war auch, glaube ich, schon immer so mein Ding. Wenn es zu leicht ist, wenn man es hinterhergeworfen kriegt, ne, da, so scheint der Mensch einfach zu sein, dann ist es nicht interessant.
Das ist richtig. Also eine Herausforderung oder noch besser verboten ist immer so eine Geschichte, die zieht immer. Ne? Das ist wie, oder neu, günstig oder sonst wie. Das sind so Sachen, das sind so die Buzzwords, da kriegst du alles. Es gibt ja so Leute, die nennen sich dann New Sub oder irgendwie sowas in dieser. Ah, okay. Du bist also der neue Sub in der Runde. Dann schauen wir doch mal. Nein, aber nochmal zu diesem Profiltext zurück. Also ist so blöde das auch klingt, ne? Aber es ist im Prinzip wie mit einem klassischen Bewerbungsschreiben eben halt auch. Versuche so natürlich wie möglich zu bleiben. Versuche dich so darzustellen, wie du bist. Ne? Und greife nicht zu irgendwelchen tollen Dingen. Zeige nicht, dass du vielleicht sogar schon verzweifelt bist, weil du seit 5 Jahren nach irgendwie jemanden suchst, sondern versuche so neutral wie möglich darzustellen, wer du bist und wonach du suchst. Und dann vielleicht dann eben, wie gesagt, wenn es vielleicht nochmal schon so 1 oder 2 Bilder gibt oder irgendwie sowas in dieser Art, oder ich sag mal, auch ein Bild von einer schönen Landschaft ist noch schöner als ein schwarzes Fragezeichen oder ein weißes Fragezeichen auf schwarzem Grund.
Das sagst du natürlich jetzt auch aus der Perspektive heraus, dass du auch Profile sichtest und da Informationen rausziehen willst. Und es ist fürchterlich, wenn da nichts steht. Wenn du einfach gegen die Wand läufst, du musst alles erstmal erfragen. So ein, ich sag mal so, diese ersten 2 Minuten von der Unterhaltung, wenn die ein Profil hergibt, dann ist schon mal viel gewonnen.
Das ist definitiv richtig. Und weil du gerade sagst, wegen Profile, ich halte das für sehr wichtig. Weil es gibt eben halt durchaus Leute, die Bilder, die wir so posten, weil wir sind ja eine Gruppe dann so mehr oder weniger. Ne? Und es kommt eben halt auch häufiger mal vor, dass eben, was weiß ich, von einer Session, dass ich ein Bild poste und jemand anders, der in dieser Spielgruppe dabei war, ein anderes Bild, und verlinken wir die auch mal miteinander. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, es gibt halt durchaus Leute, die, sagen wir mal, dann so ein Bild dann auch mal mit einem Love versehen oder anders in irgendeiner Form liken. Und ich mache mir es eigentlich zu eigen, auch mal zu gucken, wie die Profile von diesen Leuten aussehen. Ich finde, das gehört sich so mal. Also nach dem, ich bin jetzt hier nicht der große Senpai und du nix, irgendwie sowas, sondern ich gucke mir schon gerne mal die Profile an. Was habt ihr denn so da? Und ich bin da teilweise schon auf wunderbare Sachen gestoßen und nebenbei auch durchaus auf den einen oder anderen Spielpartner, weil ich halt festgestellt habe, das sieht aber auch nicht schlecht aus. Hast du das selber gemacht? Und dann kommt so ein verschämtes Ja. Sag ich, ja geil, hast du mal Zeit? Ne? Also so kann sowas auch passieren.
Ja, das ist immer so der Traum, weil man kann sich das immer nicht vorstellen, dass das geht. Ne? Weil du kriegst natürlich eingeimpft, schreibt die Leute ausführlich an, mach dies, beachte das und jenes. Aber ich glaube, dieses natürliche, hey, wie ist denn die Sache jetzt? Ich muss irgendwann mal erzählen, wie ich an das Podcast zu mir gekommen bin. Das ist lange her und das darf man eigentlich keinem erzählen, weil das so einfach war. Ja, es ist halt passiert. Mhm. Okay, also wir haben jetzt Spielkreis uns angeguckt. Wie findest du, ja, Menschen, wie wirst du aufmerksam, was sollten sie in ihrem Profil drinstehen haben, wie lernt man, dass man überhaupt Menschen kennenlernen muss. Das ist ja so ein riesiges Paket, was einfach offenbar zum Erfolg führt, sehe ich ja zumindest an deinem Profil. Aber wie ist das, lädst du die Leute ein oder rekrutierst du sie?
Das ist sehr gute Frage. Nein, also ich denke mal zum Thema Rekrutieren, diese Möglichkeit habe ich ja gar nicht. Und falls das vielleicht auch irgendwie mal so ein bisschen durchklang, also es geht hier auch nicht in irgendeiner Form um Manipulation. Ich sag mal, ganz am Ende ist es ja so, es bieten sich Optionen. Ich sag mal, es ist ja auf der einen Seite eben halt auch so, ich kann halt Optionen bieten für Menschen, die ich bespiele. Und ich habe eben halt auch manchmal die Option, von anderen Menschen bespielt zu werden. Aber ganz am Ende ist es natürlich abhängig von der jeweiligen Person, die dann eben halt sagt, so nach dem Motto, ja, heute habe ich halt, sag mal so stumpf gesagt, Bock auf dich, heute packe ich dich mal in irgendeine Shibari oder heute hänge ich dich mal auf. Aber ich kann das nicht steuern. Ich bin in dem Sinne ganz am Ende bin ich genauso abhängig davon, dass Menschen mich halt mögen, dass Menschen, dass die Chemie zwischen uns stimmt und dass sie entweder bereit sind, sozusagen mich anzuvertrauen, dass ich mir anzuvertrauen, dass ich eben halt dann eine wie auch immer geartete Session mit diesen Leuten mache, oder aber eben halt sagen, ja, ich mache heute mal was mit dir. Das ist kein Selbstläufer. Das wird auch nie ein Selbstläufer sein. Das ist immer Arbeit, in Anführungsstrichen.
Ja, aber die machst du dir und es lohnt sich, die Arbeit zu machen. Das kann man, glaube ich, jedem mitgeben.
Ja, das kann man so sagen. Aber ich sag mal, das gilt ja eigentlich für jede Beziehung. Das hat ja nicht nur im BDSM-Umfeld. Also ich sag mal, jede normale Beziehung zwischen Menschen, sei es letztendlich in Form einer Zweierbeziehung, einer Ehe oder irgendwas, daran muss gearbeitet werden. Oder auch einer guten Freundschaft, sei es zwischen Männern, sei es Frauen, Frau, Mann, irgendwie so. An allem muss man eigentlich arbeiten. Wenn man nichts tut, dann verbleiben die Dinge so mehr oder weniger. Irgendwie sie brechen auseinander oder man sieht sich nur noch flüchtig oder man sagt sich so nach dem Motto, oh, das müssen wir unbedingt wieder machen. Und danach sieht man sich 3 Jahre nicht, was dann eben halt das eben halt deutlich macht, dass es so toll dann vielleicht dann doch nicht war. Ne? Und wie schon gesagt, ja, also ich versuche eben halt auf die Leute einzugehen. Ich versuche eben halt auch dann eben durchaus vielleicht eine angenehme Umgebung zu schaffen, so mehr oder weniger. Und mal funktioniert das, so mal funktioniert das nicht. Und es geht natürlich auch noch darüber hinaus. Also es ist eben halt so, zu den Spielpartnern, die ich dort eben halt gelistet habe, das sind auch tiefe Vanilla-Freundschaften dann in dem. Das geht also weit über das reine Spielen hinaus. Das sind sehr gute Freunde, die sich, also, aber das sind ja alles Dinge, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, das entwickelt sich über Jahre.
Ja, es wächst auch einfach, ne? Und auch ganz ehrlich, du bist heute hier, wir quatschen, wir haben eine schöne Zeit, das Podcast-Subi hat dich jetzt ganz schnell mal auf ein Essen eingeladen. Das ergibt sich einfach, weil man sich einfach miteinander irgendwie einfach wohlfühlt und dann macht man halt irgendwas, ne? Und dann kommt man halt dazu, dass man Zeit miteinander verbringt. Und ich glaube, dieses bewusst Zeit miteinander verbringen ist eine schöne Sache. Aber ich glaube, warum das ganz gut funktionieren kann, da gibt es noch einen anderen Aspekt. Lass uns doch mal über Sex reden. Am Ende jeder Session steht ein Koitus mit bombastischem Orgasmus möglichst für alle gleichzeitig.
So. Okay. Das übliche Prozedere in der Gemeinde hier?
Nein, das ist jetzt genau die Frage. Wie weit ist Sex, also klassischer Sex mit Reinhalten, Abspritzen, Orgasmus, wie weit ist das denn fester Bestandteil oder ist es das überhaupt nicht?
Es ist eigentlich in unserer Gemeinde gar kein Bestandteil. Ne? Also es sind ja Leute dabei, die sind Paare, ne? Und natürlich haben die letztendlich, denke ich mal, auch durchaus ganz normalen Sex, aber der findet eigentlich nicht bei Treffen statt, die wir haben. Das machen die halt, denke ich mal, wenn sie zu Hause sind oder wo auch immer. Aber wenn diese Sachen oder wenn wir uns eben halt treffen, dann stehen eben halt tatsächlich halt solche Dinge wie eben halt Bondage, eine Suspension, was weiß ich, eben halt Verpackungen in irgendwelche Materialien. Also das hat einen ganz klaren BDSM-Kontext, aber es ist halt nicht so, dass da sozusagen ganz am Ende dann, hätte ich fast gesagt, oh, da ist ja ein Schrittreißverschluss, das kann man ja auch noch für was anderes benutzen, ne? Und auf die Mutti so mehr oder weniger, das passiert nicht.
Ja, das ist ja aber sehr modern, weil ich habe da so das Gefühl, dass bei ganz vielen Menschen aus der SMJG, dass die BDSM, das ist so von der Kategorie, also ohne das Abwerten, jetzt sage ich das auch mal sehen zu wollen, aber für die ist BDSM etwas, das kann ich mit Menschen machen. Das hat so eine Wertigkeit, auch wenn man einen Partner zu Hause hat, man geht auch mal woanders hin zum Bondage etc. Das ist dann jetzt kein Fremdgehen oder irgendwas, sondern das ist eine Tätigkeit, wie ich sag mal, in Tennisverein gehen. Also es ist nicht sexuell belegt oder nicht unbedingt sexuell belegt, sondern man geht dahin, weil man die schöne Sache machen möchte. Und nicht, weil man sich da durchvögeln will. Und das halte ich eigentlich für eine recht moderne Herangehensweise oder Sichtweise. Und vielleicht macht das ja auch wirklich einen Unterschied. Stell mal vor, ihr würdet da, wenn ihr da euch trefft am Freitag bis Sonntag, wenn ihr da alle regelmäßig irgendwie durch die Gegend vögeln würdet am Ende, wird das was ändern? Wenn du das denn überhaupt möchtest mit den Menschen.
Wie soll ich das sagen? Ich denke nicht, dass das für die Leute, die sozusagen da zum Spielen kommen, in irgendeiner Form in Frage kommt. Und für mich ist das in dem Sinne auch, wie soll ich das sagen, nicht relevant im Sinne von, das ist nicht das, worum es geht. Ich sag mal, bei mir ist es eben halt auch so, ich trenne dieses Thema BDSM und Vanilla-Sex strikt. Na, und wenn ich mit einer Frau schlafen würde, dann würde ich das eben halt, sagen wir mal, nur aus tief empfundener Liebe tun, so mehr oder weniger. Das muss dann auch meine Partnerin sein. Na, dann könnte ich mir eben halt auch Sex vorstellen, aber das würde ich dann auch nicht in so einem größeren Umfeld machen, so mehr oder weniger. Das wäre dann tatsächlich etwas so just in the bedroom. Na, also wenn wir so ein Spieltreffen machen, dann spielen wir. Na, und das hat in gewissen Rahmen eben halt Grenzen und die wäre da an der Stelle halt erreicht.
Das kommt ja auch wirklich aus deiner Historie heraus, ne? Dass du ganz am Anfang auch da wieder genau das hast. Das ist was ganz anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel hast, jemand möchte mit dem Partner, mit dem er Sex hat, anfangen zu spielen. Also da entsteht aus Sex heraus, entsteht dann eine Richtung zu BDSM hin. Und diese Abtrennung, ich weiß jetzt gar nicht, wie freiwillig ist die? Also ist das für dich eine natürliche Abtrennung oder ist das einfach eine Abtrennung, also gelerntes Verhalten, das macht weniger Probleme?
Ein gelerntes Verhalten macht weniger Probleme? Nein, ich denke mal eher, das ist für mich eher eine Frage der Zurückhaltung und Höflichkeit. Weil das ist wirklich so eine Sache, das gehört dem Paar. Ne? Also wenn jetzt tatsächlich eben halt Freunde bei mir sind, die auch, sagen wir mal, im realen Leben ein Paar sind und wenn die Sex haben wollen, dann haben, also das, wie soll ich das sagen? Also das
gehört denen.
Das gehört denen, das ist der richtige Ausdruck, das gehört denen. Genauso wie ich also im Prinzip das eben halt auch, also ich weiß nicht, also ich sag mal, diese Situation hat sich so für mich ehrlich gesagt nie ergeben, dass es eine Kombination gab aus, sagen wir mal, einer Vanilla-Sex-Situation, aus der sich ein SM-Szenario ergeben hat. Das gab es bei mir nicht.
Okay, und das bringt mich so ein bisschen in die Richtung, du hast es immer so mit einem Halbsatz erwähnt, was so dein Kink ist. Also du hast alle möglichen Dinge immer so angeschnitten, aber was ist so dein Ding, wo du sagst, ja, das ist das, da fühle ich mich sauwohl drin, das ist mein BDSM, das ist mein Kink, das mag ich, das brauche ich. Ich glaube, ich würde jetzt Dinge aufzählen, aber ich glaube, du kannst das viel besser beschreiben. Was ist für dich toll?
Also, es steht eigentlich in dem Sinn auch in dieser Reihenfolge in meinem Profil. Also, das Seil, das war meine erste Liebe und bleibt es auch. Ne? Also, mit Seil hat alles angefangen. Deswegen kann ich eben halt auch sehr gut nachvollziehen, wenn Menschen, also wenn Rob-addict sind. Ne? Das ist also etwas, ne? Das ist immer wieder eine tolle Geschichte. Und ja gut, ich nutze eben halt Seil auf vielerlei Arten und Weisen und in Verbindung mit unterschiedlichen Materialien, weil das ist in dem Sinne meine zweite Liebe. Ich habe eben halt eine sehr starke Affinität zum Thema Latex und eine Kombination von beidem, dass man also Latex benutzt plus einer Bondage, ist also so eine Sache, damit kriegt man mich schon sehr, sehr weit.
Also auch da wieder Verweis auf die ganzen Bilder. Das sieht auch einfach gut aus und ich wehre mich ja jetzt, seitdem ich diesen Podcast mache, so ein bisschen das Thema Latex so ein bisschen genauer anzugucken, weil eigentlich mag ich mal wirklich in so einem Laden, wo man das Zeug kaufen kann. Also meine Vision ist, das Podcast so wie probiert das Zeug an und ich sitze dann da und rede darüber und dann finde ich das irgendwann toll. Also ich mag mich da noch bekehren lassen in die Richtung, obwohl ich selber feststellen muss, auf meiner Haut, die Liebe habe ich nicht gefunden, ne? Trotzdem, ich finde, das ist optisch schön, das glänzt zum Teil und ich sehe aber Menschen, die das glücklich macht. Also ich sehe Menschen in ihrem Suit und dann sind die happy, dann ist das wie eine zweite Haut und die sind dann einfach da.
Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen und auch wieder das ist jetzt nichts von wegen superior oder irgendwie oder mehr oder weniger. Was ich sagen wollte, ist, das gibt halt Menschen,
ich sag mal so ganz platt, es gibt Menschen, die haben ein Seilgehen und es gibt Leute, die haben ein Latexgehen oder ein Ledergehen. Und wenn die sozusagen, wenn man so einen Menschen mit einem Ledergehen, wenn man denen eine Lederhaube über den Kopf zieht und die so richtig zuschnürt, dann ist diese Person weg. Ne? Und dasselbe würde bei mir zum Beispiel passieren, wenn man eben halt mir, wobei ich kann das beides ganz gut, also Leder funktioniert bei mir auch ziemlich gut, aber Latex ist noch einen kleinen Tick besser. Ne? Und bei mir ist genau das, was du gerade so schön beschrieben hast. Und nach dem Motto, ja, du registrierst dieses Gefühl auf der Haut, aber du hast irgendwie, da passiert nicht mehr, sagen wir es mal so. Und das ist bei mir eben halt anders. Ne? In dem Moment, wo, sagen wir mal, dieses Material in meiner Haut, das gibt mir im Prinzip, oder noch mal ein bisschen weiter vorne angefangen, weil für mich ist eben halt Latex und Leder wird erst so richtig spannend, wenn es zu einer sogenannten Total Enclosure kommt. Das heißt also nicht nur ein Häubchen, nicht nur ein Catsuit oder mal Handschuhe, sondern die Person ist halt weg. Komplette Entpersönlichung. Also du bist komplett eingeschlossen. Und da kenne ich genügend Menschen, die sagen, oh Gott, das ist ja ganz furchtbar. Da sieht man ja gar nichts mehr von dir. Man sieht auch nicht dein Gesicht oder irgendwie, sondern man weiß ja gar nicht, du bist ja ein S, du bist ja ein Ding. So mehr oder weniger. Das ist eine Sichtweise. Man kann das aber auch genau andersherum sehen und sagen, okay, ich bin gerade von der gesamten bösen Welt da draußen abgeschottet und fühle mich richtig sicher in meiner Hülle.
Meditation quasi. Also du bist bei dir. Du und das Material um dich rum und mehr ist da nicht.
Ja, und das kann man, also Meditation ist auch ein schönes Stichwort, also um da auch nochmal ein Beispiel zu geben. Ich habe ein sehr guter Freund von mir, hat mir ein Fesselbrett gebaut, das sieht man auch auf einigen Bildern. Das ist für sich alleine schon eine relativ schöne und spannende Angelegenheit, aber ich habe einen sehr schönen stabilen Fixpunkt und es gibt eben halt auch Ketten und Federn, das heißt, du kannst dieses Fesselbrett schwingend aufhängen. Und wenn du da dann jemanden drauflegst, der zum Beispiel ein Latex-Outfit anhat, oder auch mit dicken Handschuhen, was die Dinge mehr sind, und dann packst du ihn nochmal in einen Bodybag, dass er dann, also praktisch wie so ein Schlafsack, ne, dass er dann wie so eine Mumie auf dem Brett liegt, und dann machst du so ein paar Riemen drumherum, und dann setzt du dieses Brett nochmal so ein bisschen in Bewegung, dass es so ein bisschen hin und her schwingt. Da kannst du eine Meditation dazu, also, oder auch da wiederum, da kannst du Leute zu Tode mit erschrecken, oder du kriegst Leute in Marianengraben.
Wenn dir das passiert, also ich stell mir das vor, du ziehst, ja, sagt man anziehen eigentlich, weil eigentlich ist das ein ganz anderer Akt, das ist eigentlich wirklich so ein, das dauert ja auch ein paar Minuten, du ziehst ja nicht einfach eine Jeans über und dann zerpasst, sondern wirklich, du fängst an und sagst, okay, jetzt gleich wirst du komplett vom Material umgeben.
Ja, du wirst ja nicht nur vom Material umgeben, sondern das nächste ist ja, das kannst du ja nicht mehr alleine. Also gut, ich meine, wenn solange du einen Anzug anziehst, der noch Handschuhe hat, was die Dinge mehr sind, kannst du dich natürlich selber ein- und ausziehen. Wenn wir bei dem Szenario bleiben, was ich eben gesagt habe, wenn du in so ein Bag reinkommst, ist vorbei. Es ist ja dann eben halt auch so, du machst ja auch, ich weiß, dass der Begriff Total Power Exchange normalerweise für andere Dinge verwendet wird, aber in gewissem Rahmen ist es eben halt auch das. Du bist jetzt zu einer Sache geworden und du bist komplett in der Hand der Person oder der Personen, die jetzt weiteres mit dir machen, die dich auf das Brett legen, die dich da festschnallen und die auch auf dich aufpassen die ganze Zeit, ob du irgendwelche Probleme hast und die dich auch sofort da rausholen, wenn du ein Problem bekommst. Das heißt, du kannst dich wirklich komplett und total fallen lassen. Jegliche Art von Sorgen und Not fällt in diesem Moment von dir ab. Du hast dieses, du bist abgeschottet von allem, so mehr oder weniger, aber du weißt, da draußen sind Leute, die passen auf dich auf. Das ist also, mehr Entspannung geht nicht. Keine Chance.
Vom Gefühl her fühlt sich das, also vielleicht mal einfach mal für mich, fühlt sich das eng an? Kriegt man Luft? Also was spürt man wirklich so körperlich? Weil du hast ja auch dann Zeit in deinen Körper und um deinen Körper herum zu fühlen.
Das ist abhängig davon, wie es gestaltet wird, weil ich hatte ja vorhin gesagt, also wenn fängt mit den Bags an. Also ich habe Bags aus Lycra, ich habe welche aus Leder, Latex und Neopren und je nachdem aus welchem Material sie sind, sind sie halt unterschiedlich dehnbar. Und das ist natürlich dann in dem Falle auch der Punkt, also je weniger dehnbar das Material ist, desto mehr musst du eben halt tun, wenn du atmest. Jetzt bin ich zum Beispiel jemand, der viel läuft, deswegen habe ich Unterbauchatmung. Das heißt also, bei mir arbeitet das Zwerchfell. Es gibt Leute, die haben mehr hier in dem oberen Bereich, die merken das mit so einem Bodybag wahrscheinlich wesentlich stärker und haben dann auch dieses beengte Gefühl einer Atemreduktion, die gewollt sein kann, die aber auch möglicherweise Panik auslöst. Also das sind ja, da sind wir wieder bei dieser Sache, das muss man ausprobieren dann.
Ich nehme mal wirklich dich.
Ja.
Wenn du also unter dem Aspekt einfach, ja, du bist mit dir dann allein. Du weißt, außenrum sind Menschen, denen kannst du vertrauen, die holen dich da raus. Aber du bist da jetzt drin, du bist allein, du siehst nichts. Mhm. Hörst du noch was?
Ich hätte fast gesagt ja und nein. Also es gibt Szenarien, wo man letztendlich eben halt in Anführungsstrichen nur Hauben verwendet, und das wissen wir alle, so eine Haube dämmt, aber ist nicht alles weg. Auch wenn du Ohrenpropfen verwendest, also du musst schon Kopfhörer nehmen mit weißem Rauschen oder sowas, dann ist weg. Ne? Also das ist in Abhängigkeit des Szenarios. Also ich, wenn ich meditieren will, stört mich das eher.
Also eher so wie in der Badewanne unter Wasser. Man ja, hört noch was, aber man hört eigentlich noch was, aber ist
nicht
es weg.
Mehr so wahnsinnig viel. Und außerdem ist es eben halt auch so, dass, wie ich ja schon sagte, also dadurch, dass mir dieses Material ja möglicherweise mehr gibt als anderen Menschen, ist es ja auch so, dadurch, dass du nichts mehr siehst und kaum noch was hörst, intensiviert sich dein Tastsinn ja immens. Und dadurch ist auch dieses Gefühl, dieses Material auf der Haut ein völlig anderes. Weil dein Tastsinn wird wesentlich schärfer. Ja, und du fühlst es praktisch an jeder Stelle. Und du hast.
Ist ja auch überall, ne?
Es ist halt überall, ne? Genau. Und ja, das ist tatsächlich, hätte ich fast gesagt, digital. Also entweder erschreckt dich das zu Tode oder du fühlst dich wohl. Und zwar sowohl, als wenn du wieder in sozusagen im Mutterleib wärst. Das ist ja auch so eine Sache, die auch häufiger mit so der Verwendung eines Bodybags einhergeht, weil du ja letztendlich auch in so eine Position, und es wird ja dann auch irgendwann mal auch warm und feucht in dem Ding, dann weil ja die Körperwärme kaum entweichen kann aus so einem Ding, also fängst du auch irgendwann mal an zu schwitzen. Ne? Also das habe ich auch schon von einigen gehört, dass sie dann so dieses Gefühl haben, dass sie wirklich wieder ganz weit zurückgekommen sind.
Wie ist denn das? Ist dann wirklich irgendwann so, habe ich mal gehört, so wie so ein ganz dünner Wasserfilm um den kompletten Körper rum, der sich dann irgendwie bildet, ne?
Das kannst du haben in Abhängigkeit der Außentemperatur. Ne? Also wenn du das in Zeiten wie diesen machst, ne? Also bei mir ist zum Beispiel so, mein Fixpunkt ist im ersten Stock, und der Raum hat relativ große Velux-Fenster, das heißt, jetzt haben wir Sommer, da ist es schon einigermaßen warm drin, jetzt zur Zeit. Und wenn du dann das beschriebene Szenario machst, dann hast du natürlich auch mehr Thermik auf dem Körper. Du kannst diese Thermik natürlich auch dadurch erzeugen, dass du eben halt die Person nicht einfach nur in dieser Meditation hältst, sondern so böswillige Dinge einsetzt wie ein Magic Wand oder irgendwie sowas in dieser Art, was man ja nicht machen sollte, weil das wäre ja höchst gemein.
Das ist, glaube ich, auch so ein Schockmoment, wenn dann plötzlich da anfängt, irgendwas zu vibrieren, also weil du ja diese Reizarmut ja wirklich mitnimmst.
Ja.
Na, wie ist das, wenn du versuchst, dich zu bewegen?
Das ist wieder auch da, wie gesagt, das ist die Frage, wie wird das Szenario gesteuert? Also ich hatte ja vorhin von diesem Fesselbrett gehört, was mein lieber Freund mir da gebaut hat, und das ist der Gestalt, dass du kannst jemanden so auf diesem Brett fixieren, dass der noch exakt mit den Augen zwinkern kann, wenn du es möchtest. Und sonst ist da gar nichts mehr.
Ja, aber auch vom Material her, also das ist ja ein gewisser Widerstand, auch beim Atmen, du spürst das, also wie unnachgiebig ist es?
Auch da wiederum. Es ist ja immer wieder gut, dass du nachfragst, aber es kommt wirklich aufs Material an, weil es gibt Latex in 025, 04, 08. Ne? Dann gibt es bei den Bodybags gibt es 1, 2, 2, 5. Und je dicker das Material wird, desto höher ist der Widerstand. Oder letztendlich eben halt auch, wenn du mehrere Lagen, was weiß ich, du kommst in einen Anzug, der hat 04 oder 08, dann kommst du in einen 2,5er Bag oder sowas, und dann kommt da noch ein Riemen drüber und dann ist der Widerstand hoch. Na, und du kannst es auch wiederum dann in dem Falle, um vielleicht auch mal den Dom nochmal zurück ins Spiel zu bringen.
Ach, den gibt es ja auch noch.
Den gibt es ja auch noch. Ne? Das ist ja in dem Falle ja erstmal nur der Wohlfühldom, der dich da gerade festgemacht hat und dafür sorgt, dass du eine super Meditation hast. Aber es könnte ja auch sein, dass das Dom sagt, das finde ich jetzt ein bisschen langweilig, dass mein Spielzeug da einfach nur rummeditiert. Und ich nehme jetzt auch einfach mal alle Gurte und mache mal ein Loch enger. Und das hat natürlich dann schon eine entsprechende Ausprägung auf deinen Kolbenhub, hätte ich fast gesagt. Auf einmal kannst du nicht mehr so tief einatmen, weil der Riemen ist jetzt ein Loch enger und der Riemen ist in jedem Fall stärker als deine Lunge.
Ja, du merkst, ich versuche ja so ein bisschen mit auf die Reise zu gehen, damit ich es mir ein bisschen vorstellen kann. Natürlich. Du allerdings hast die ganze Vielfalt im Kopf. Mhm. Ne? Es gibt 1 Million Möglichkeiten. Wenn du es 100 Mal machst, wird es 100 Mal anders gewesen sein.
Ja, aber wenn jetzt wirklich um das reine Gefühl, weißt du, es fängt damit an, und da sind wir wieder bei diesem Vorgespräch, so im Sinne von, kannst du dir das überhaupt vorstellen, dass dir das gefällt, oder erschreckt dich das zu Tode? Damit fängt es ja an.
Ich bin da wieder im Dom-Modus, weil ich versuche mir vorzustellen, ob es dem Podcast so gefährden könnte. Da muss ich sie wahrscheinlich einfach mal selber fragen, aber warum soll man sich's einfach machen? Ne?
Also du kannst ja was etwas Ähnliches dadurch erzeugen, weil ich denke mal, viele hier haben bestimmt schon mal irgendwie eine Folienmumie gemacht, ihr wahrscheinlich auch. Und auch bei der Folienmumie kann man es ja letztendlich eben halt in gewissem Rahmen dadurch steuern, dass man mal mit 5-6 Lagen anfängt und dass man dann anfängt, dann nochmal ein bisschen nachzuarbeiten. Und es gibt ja auch Leute, die mal verstanden haben, wie die Adhäsionskraft einer Haushaltsfolie funktioniert, um dann halt, das sind immer die schönsten Nachrichten, so nach dem Motto, wie habt ihr das eigentlich geschafft, dass diese da 1 Meter in Höhe am Balken hängt und trotzdem ist die Folie transparent? Das ist ganz einfach, du musst mal richtig ziehen, dann hält die auch. Ne? Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Also wenn du dann richtig nachziehst oder so, dann wird es auf einmal schwierig mit dem Ab. Und da, auch das kann man ja steuern im Szenario. So nach dem Motto, ich gebe dir jetzt erstmal eine Stunde zum Meditieren. Ich weiß, also da ist die Atmung auf der Lunge normal, das kannst du heben. Und dann, was weiß ich, vielleicht auch so nach dem Motto, auch um, sagen wir mal, zum Ende des Szenarios zu kommen. Weil zum Beispiel, wenn ich ein aktives Szenario mache, ich plane immer so 5 Schritte etwa. Ich gehe dann von einfach bis ganz böse. Und eben halt der 5. ist dann meistens so diese Geschichte, wo ich dann versuche so binnen 15 bis 10 Minuten dafür zu sorgen, dass die Person dann auch sagt, nun ist gut, so mehr oder weniger. Ne? Und das wäre dann so ein Finishing-Move, dass man nochmal mit einer Folie rumgeht, die Adhäsionskraft voll ausnutzt und dann letztendlich eben halt auch zu einer stärkeren Atemreduktion führt, die auch die Person aus der Meditation rausholt, weil der Körper dann nämlich sagt, ich krieg gerade nicht so richtig Luft, das ist nicht so toll zum Meditieren.
Das geht dann auch relativ schnell, dass man sagt, so und jetzt nochmal wirklich, ja, ich sag mal Drama, also nochmal intensivieren das Gefühl und dann diese Befreiung, dieses Rauskommen, dass auch das Bedürfnis da ist, überhaupt rauszukommen.
Ja, weil das ist in dem Fall, genau, Bedürfnis und du hast ja die Verantwortung für deinen Sub und es kann dir eben halt passieren, dass die Person so dermaßen darin aufgeht und sei an der Stelle auch nochmal erwähnt, also wenn man irgendwas in diesem Bereich der Mumifizierung macht, das sollte nicht über 2 Stunden hinausgehen. Ich meine, das gibt Leute, die sagen, ja, ich habe da das ganze Wochenende drin verbracht oder 10 oder 24. Kann man machen unter ganz bestimmten Begleitumständen und auch mit jemandem, der ganz genau weiß, was er tut. Aber wenn man da nicht so viel Ahnung von hat, dann sollte man nach 2 Stunden die Person da rausholen, egal ob sie es möchte oder nicht.
Was das Problem ist, das ist ein Kreislaufproblem. Ich meine, Schwitzen funktioniert ja nicht.
Überhitzung.
Kann man ja kühlen.
Nein.
Nein?
Nein. Also das ist tatsächlich so. Natürlich kannst du kühlen, aber dann, das kannst du machen, wenn du deine Folienmumie im Garten hast und immer mit dem Gartenschlauch rübergehen. Das könnte funktionieren. Ne? Das könnte aber sein, dass du Nachbarschaft hast, der sagt, guck mal, da liegt schon wieder so eine Mumie im Garten. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Lass uns mal irgendwie den Bundesgrenzschutz rufen oder sowas in der Art. Ne?
Ja, vor allen Dingen, das ist ja so austariert. Du willst ja eine bestimmte Temperatur haben. Wenn du alle Viertelstunde einmal Wasser drüber gießt, dann hast du vielleicht, kühlst du auch zu sehr. Ne? Also du musst das ja irgendwie austarieren. Du hast einen Körper, der dagegen arbeitet.
Das Austarieren ist nämlich auch noch ein sehr wichtiger Punkt. Auch sehr schön gesagt. Das ist auch so eine Thematik, die bei mir zum Vorgespräch gehört. Dass ich versuche zu eruieren, wie so der körperliche Fitnessgrad einer Person ist. Auch wenn jemand jung ist und schlank ist, kann sie völlig untrainiert sein. Und wenn du dann jemanden hast, den du wirklich überhitzt und dann tust du den in eine kalte Badewanne, dann erzeugst du einen Schock, der tatsächlich auch zu einem Herzanfall führen kann. Also da muss man extrem vorsichtig sein. Also dann, was weiß ich, oder muss man halt den Beinen anfangen und sich langsam hocharbeiten oder irgendwie sowas in dieser Art. Also so sehr warm, sehr kalt, das geht auch nicht mit jedem. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, da sollte man auf keinen Fall mit anfangen. Da sollte man auch erstmal ein Gefühl dafür entwickeln, was verträgt diese Person. Ganz wichtig.
Lass mich mal ein bisschen auf dich gucken. Also wenn du wirklich dann, wenn du im Bag drin bist, in so einer meditativen, ja, Stimmung, will ich jetzt gar nicht sagen, weil du bist in so einem Zustand drin, wo du einfach bei dir bist. Wer bist du dann? In dem Moment. Bist du noch jemand?
Nein. Das ist also klares Nein. Also das ist etwas, was ich auch mal gerne sage. Also ich werde eben schon ganz gerne mal von meinem limbischen System geritten. Also für die, du hast ja doch den, Freund, den Psychologen dann, also der wird sich ja wahrscheinlich jetzt ins Fäustchen lachen oder so, du hast ja normalerweise eine Großhirnlappen und du hast halt das limbische System, was letztendlich im Prinzip dann in das Rückenmark übergeht und sagen wir nach vorherrschender Lehrmeinung sind dort halt die Gefühle und sagen wir mal so die absoluten Urinstinkte, wie kämpfen, flüchten, solche Geschichten und es wird auch ein gehöriges Maß der Sexualität dort verortet. Ne? Und das limbische System ist übrigens auch zum Beispiel das, wenn du hier eigentlich was machen wolltest, ne? Und irgendwie jobmäßig was tust und was in der und auf einmal da irgendwie so ein Bild in deinem Kopf auftauchst, was so gar nicht zu der Aufgabe passt, die du gerade machst. Das ist meist das limbische System, das dann versucht, die beiden Großhirnlappen davon zu überzeugen, dass es doch gut wäre, mal wieder was anderes zu machen. Und das ist dann genau das, was bei mir passiert, dass im Prinzip dann wirklich mal System Shutdown, Reboot, Boot Record not found, retry. Das ist so in etwa das, was da gerade passiert.
Aus und wieder einschalten.
Genau. Und das Einschalten ist halt leider, funktioniert halt nicht, weil der Boot Record nicht gefunden wird. So lange, bis dann sozusagen eben halt die Hülle mal wieder geöffnet wird, frische Luft reinkommt oder eben halt Wasser reinkommt, Eis oder sonst irgendwas in dieser Art.
Ich sag's mal so, wenn ich dir so zuhöre, dann glaube ich, andere Menschen nehmen für ein ähnliches Gefühl, nehmen sie einfach Drogen.
Das ist gut möglich.
Ja, also wirklich alles, was da im Blut da los ist, das klingt wirklich danach, dass du wirklich in so einen Rausch reingehst, voll drin bist. Und die Frage ist ja auch.
Weißt du, warum ich gerade lachen muss?
Ja, erzähl.
Wir haben die 90er übersprungen. Ich hatte 1995 eine Phase, wo ich nochmal zu einem Psychologen gegangen bin, um eben halt herauszufinden, was mit mir nun wirklich nicht stimmt.
Stopp, pass auf. Gehen wir sofort hin, aber eine Sache will ich wissen.
Ja.
Wenn du da rauskommst, das ist ja so ein Landen. Der Körper startet wieder, du kommst wieder irgendwo an. Bist du danach überhaupt ansprechbar? Also was ist denn mit dir? Weil du wirst ja dann auch wieder zu dir selbst.
Das ist ein sehr guter Punkt und das ist eben halt auch genau das, was, sagen wir mal, wieder zu dem passt, was sagte so nach dem Motto, ich finde das mit dem Sklaven oder das Versklaven da ein bisschen besser, weil ich bin im normalen Leben eine extrem kontrollierte Person. Und das ist auch mit der Grund, warum ich so mal dieses kleine Brimborium drumherum brauche, um mich auch wirklich fallen zu lassen. Und dann lasse ich mich halt fallen. Und wenn ich da wieder rauskomme, werde ich auch relativ schnell wieder zu dieser kontrollierten Person. Also ich bin dann nicht die Person, die mit glasigen Augen noch 2 Stunden auf dem Sofa liegt und sagt, sondern mich könntest du aus dem Bodybag rausholen und dann fessel ich niemand anders, weil das gerade notwendig ist. Das könnte passieren.
Also es geht ganz schnell, ja?
Das geht bei mir ganz schnell, da könnte man sagen, leider. Na, aber das ist eben halt, das würde jetzt ganz weit führen, wenn wir darüber sprechen würden. Also ich bin eine relativ kontrollierte Person und ich bin also auch jemand, der an sich selber den Anspruch stellt, immer sozusagen da zu sein. Vielleicht sogar auch für andere eben halt da zu sein. Und deswegen, wenn ich mal so eine Auszeit habe mit dieser Mumifizierung, das genieße ich voll und ganz, aber wenn die zu Ende ist, ist sie zu Ende und dann gibt es wieder was anderes.
Da haben wir vielleicht was gemeinsam, weil also ich kenne auch diesen Zustand nicht, dass man aufhört zu denken. Ich denke immer. Es gibt keine Tätigkeit, bei der nicht mein Hirn irgendwie mit mir redet. Mhm. Du hast ja jetzt was gefunden, aber das kenne ich einfach nicht. Dieses Wegdriften und dann hat man keine Gedanken gehabt oder so. Nee, wenn ich wach bin, dann denke ich auch. Ja. Dann muss ich schon, ne? Und klar, wenn das mal eine Pause macht, spannend. Und da wird wirklich Urinstinkt übernehmen.
Ja, boah. Also so hilfreich an der Stelle ist dann auch noch, wenn man sich dann eben halt tatsächlich dann auch nochmal in dieses Sub-Szenario dann reindenkt. Ne? Also was würde mir einfallen? Also nur ein kleines Beispiel, so nach dem Motto, irgendjemand hat eine falsche Diagnose gestellt, man hat bei dir eine Suizidgefährdung festgestellt und deswegen muss man jetzt erstmal sicherstellen, dass du nicht selber Hand an dich legst, deswegen wirst du ordentlich verpackt. Ne? Und da du auch die Möglichkeit besteht, dass du dir die Zunge abbeißen könntest, wirst du natürlich auch geknebelt, weil das muss man ja verhindern. Ne? Und dann liegst du eben halt da rum und sagst du nach dem Motto, wie lange wird dieser Zustand jetzt wohl andauern? So mehr oder weniger. Und das hilft ziemlich gut zu verhindern, darüber nachzudenken, wie die nächste Präsentation für den und den aussehen soll oder irgendwie sowas in dieser Art. Da bist du wirklich weg. Da bist du dann in so dieses so nach dem Motto, okay, ich bin jetzt hier gefangen in diesem Zustand und muss jetzt eben halt warten, was weiter mit mir passiert. Das ist dann sozusagen, ich hätte fast gesagt, mal so 10 Meter unter der Wasseroberfläche und dann geht's halt runter. Und je tiefer es wird, desto dunkler wird das.
Ja, aber hast du da nicht, also mal ein einfaches Gefühl, Angst?
Ja, wobei, da sind wir wieder bei dem, was ich sagte, ich habe sehr gute und sehr liebe Freunde und das ist auch etwas, was manche Leute nicht verstehen, die so einen Erstkontakt machen und sagen dann, ich möchte mit dir spielen. Ich möchte zwar, dass du das mit mir machst, aber ich bin Switch, ich mache da auch mal was mit dir. Und dann versuche ich zu überlegen, wie formuliere ich jetzt eine Antwort, ohne dass ich die Person irgendwie beleidige. Weil ich will ja gar nicht in Abrede stellen, dass diese Person durchaus Möglichkeiten und Fähigkeiten hat. Aber bei mir kommt halt dazu, nicht zuletzt auch durch diese Erfahrung mit den 80ern, wo mir wirklich kein Halt war, so mehr oder weniger. Ich brauche schon eine gewisse Zeit, bis ich, wenn ich passiv bin, bis ich dieser Person vertraue. Bis diese Person mich auch tatsächlich in diesen Bodybag stecken darf und mich komplett sensorisch deprimieren darf und mich da festmacht. Das mache ich auch wirklich nur mit Leuten, weil ich habe auch tatsächlich manchmal die Situation, dass man eben halt tief in diese Meditation hineingeht, aber irgendwann kommt da doch mal nochmal sowas, was weiß ich, dann wird es vielleicht doch zu warm oder ein Gurt war doch zu eng und da kommt so eine Warnmeldung hoch und dann gibt es Angst, vielleicht sogar Panik dann in dem Fall. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dann Personen um dich hast, die genau wissen, wie sie dann reagieren müssen. Und das kann halt nicht jeder. Das können nur Leute tun, die dich gut kennen.
Es entsteht zwar ein Gefühl der Angst, aber dann kannst du dich an die Sicherheit, in der du gerade bist, erinnern. Und drückst du sie dann weg oder also bis zum gewissen Grad und dann gibt es halt einen Punkt, wo es dann reicht. Aber also das scheint so, als ob du so einen inneren Kampf mit dir selber führst, gedanklich. Ja, das ist gerade schwierig. Geht's noch, geht's nicht? Also wie so ein innerer Dialog, den du mit dir selber führst und deshalb hast du auch das nächste Meeting garantiert nicht mehr im Kopf.
Nein.
So, als ob ich mir den Zeh stoße an der Tür.
Ja,
so in der Richtung. Nur länger.
Ja, nein, aber ich denke, auch das ist, da haben wir, glaube ich, auch ganz zu Beginn mal drüber gesprochen, das ist ja auch eine Frage der Tagesform. Ne? Das gibt eben halt wirklich, wie soll ich das sagen, das gibt halt Tage, da kommen wir in den besagten Graben, also 11,5 unter Wasseroberfläche und es gibt Tage, da schaffst du gerade die 10 Meter. Das ist abhängig wirklich auch davon manchmal, wie ist der Tag gelaufen, wie ist die Woche gelaufen, ne? Und es ist auch tatsächlich manchmal abhängig davon, wie ist die Stimmung der Spielpartner, ne? Weil manchmal haben auch die eine harte Woche gehabt und das muss man alles irgendwie dann auch mit berücksichtigen. Nicht jeder ist immer gleich und macht alles gleich zu jedem Zeitpunkt, ne? Das gibt halt Tage, da passt alles und ne? Es gibt aber auch eben halt Tage, da ist das nicht so, weil es ist trotzdem gut. Ne? Also das ist nicht, also es ist auch nicht das Kriterium, es muss nicht immer was, was ich so weit unten sein. Es ist auch vielleicht manchmal auch einfach nur gut, wenn man da eine Stunde liegt und trotzdem halt sozusagen nicht alles abschaltet und vielleicht trotzdem noch über das Meeting nachdenkt, aber du dir trotzdem sagst, ja, aber ich kann jetzt gerade nichts für das Meeting machen, weil ich habe gerade keine Hände. Ne? Und so ohne Finger funktioniert das meist nicht so richtig alles.
Da du das ja wirklich so intensiv durchleben kannst, glaube ich, wenn du aktiv bist, dann hast du genau diese ganzen Ansprüche. Also du weißt, worauf bin ich angewiesen, wenn ich passiv bin. Mhm. Und deshalb bist du auch fähig, das aktiv dann zu geben. Also darum beneide ich Switcher ja ohne Ende, dieses alle Perspektiven kennen und deshalb, ich sag mal, viel, ja nicht intelligenter, aber einfach viel besser zu wissen, was passiert gerade vor mir mit dem passiven Menschen und das dann besser dadurch ja leiten zu können.
Also das würde ich jetzt nicht so komplett bestätigen wollen, weil ich habe auch sehr, sehr sensitive und sensible und sehr fürsorgliche Doms kennengelernt.
Danke. Ne?
Definitiv.
Das macht also, mir jetzt Hoffnung.
Ja, nein, also das wäre eine Lüge, wenn ich was anderes sagen würde. Das ist tatsächlich so. Ich würde das vielleicht eher so sagen, wenn du das selber mal empfunden hast, das ist dann vielleicht nochmal so das Tüpfelchen auf dem I, so mehr oder weniger. Aber das ist jetzt, ne, ich habe wirklich auch schon einige Menschen gehabt, die nur dominant unterwegs sind und die haben mir so eine schöne Zeit gemacht und die waren so fürsorglich mit mir. Also besser kann man es nicht machen, wirklich.
Ich glaube, da ist auch ein bisschen die Gefahr, wenn ich wüsste, wie es dem Podcast so wie weh tut, wenn ich da irgendwas mache an ihr, dann würde ich selber nicht mehr so mit ihr spielen. Ich würde immer vorsichtiger werden, weil ne, die Perspektive ist eine andere. Also ich würde mich wahrscheinlich selbst regulieren, weil ich weiß ja, das tut scheiße weh und das ist doof. Also die Perspektive hätte ich einfach nicht oder ich würde wirklich selber in die falsche Richtung, also nicht in die falsche, aber in eine andere Richtung gehen.
Das würde ich vermeiden. Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Das fängt damit an, dass Menschen eine sehr unterschiedliche Schmerzempfinden haben. Ne? Das also, sagen wir mal, ich hätte fast gesagt, da muss ich auch mal wieder outen, dann an der Stelle, nach meiner Erfahrung vertragen Frauen sehr viel mehr als Männer. Ne? Also was so Schlagen angeht. Ausnahmen bestätigen die Regel, selbstverständlich. Ne? Aber so vom Trend her ist es so, dass bei meiner Frau, sagen wir mal, Dinge möglich sind oder andersherum, dass du möglicherweise einen längeren Zeitraum brauchst oder auch einen stärkeren Level, bis du dasselbe erreichst als Nee, andersrum. Ne? Also sag mal, ein Mann würde wahrscheinlich schon lange abwinken und eine Frau wird dann gerade warm, so mehr oder weniger. Deswegen ist das wirklich schwierig, dass wenn es jetzt wirklich ums Banking geht, denke ich mal, dann ist das wirklich schwer, das zu bewerten.
Beschwerden bitte, Fatlife Senpai.
Ja, genau. Selbstverständlich. Da spricht gerade der Blinde von der Farbe. Hallo.
Ja, das ist ja auch mal das eigene Erfahrungslevel, wo man dann einfach gucken muss, was habe ich erlebt, und wir reden ja genau darüber, über dein Empfinden, und dann steuere ich von mir noch was bei, und das ist halt das, was haben wir halt gesehen oder was glauben wir gesehen zu haben, und das ist ja manchmal ganz schwierig, gerade auf Partys, wenn da viele Menschen was am Machen sind, kompliziert. 90er oder Mode? Such dir was aus, eine Richtung.
Also 90er waren in dem Sinne eigentlich wirklich nicht ganz so spannend. Wie gesagt, das Einzige, was da doch spannend war, war, dass ich tatsächlich Mitte der 90er mal zu einem Psychologen gegangen bin und dass wir das wirklich mal komplett rausgearbeitet haben. Wir haben auch ein paar Wurzeln identifiziert, wo es herkommt. Aber schön war der finale Kommentar, weil das war ein sehr bodenständiger Mann. Der sagte zu mir, Sie sind zu intelligent zum Saufen. Ihr Geist hat sich das ausgesucht. Machen Sie damit weiter, sonst werden Sie wahnsinnig. Und großartig. Wenn Ihre Partnerin damit nicht klarkommt, trennen Sie sich.
Jo. Oh ja, den finde ich gut. Okay, also mein lieber Haus- und Hofpsychologe, also Thomas, Grüße. Bitte mir das mal bei nächster Gelegenheit auseinander analysieren. Das finde ich tatsächlich großartig.
Ja, also das war wirklich ein sehr bodenständiger Mensch. Das kann man nicht anders sagen. Also das, er hatte recht, weil mir sind mittlerweile so viele Menschen begegnet in so unterschiedlichen Situationen. Und was man immer wieder feststellen kann, du bist, was du bist. Und je eher du akzeptierst, was du bist und versuchst damit zu leben, desto leichter wird dein Leben.
Ja, ich glaube auch, ich habe dieses Gefühl, dass bei dir muss auch wirklich der Geist, der Will gefordert werden. Und ja, ob das jetzt Lernen ist, ob das neue Erfahrungen sind oder eben auch ja dieses Empfinden. Also vielleicht muss einfach der Reiz relativ stark sein, damit du auch dann in diese Meditation im Zweifel oder in dieses Gefühl reinkommst. Da brauchst du vielleicht einfach ein bisschen mehr, damit dein Geist mehr zum Arbeiten hat, aber darüber hinaus kann er abschalten. Ich finde das gerade ein bisschen beneidenswert zu sagen, okay, ich habe etwas, wo ich reinschlüpfen kann, dann passt das. Wobei ich habe das auch.
Ja.
Also das Podcast so wie auf einer Party nach Strich und Faden zu verhauen und dann wackelt dieser blöde Hintern immer noch mal provokant und sagt, mehr. Und dann geht man da voll rein. Dann bin ich auch geistig, muss ich leider zugeben, auch irgendwo ganz anders. Also dann bei ihr, aber nicht mehr auf der Welt eigentlich.
Ja. Das ist eigentlich sehr aber schön. Aber es ist doch auch, das ist dann doch auch wunderbar und toll für dich, ne? Dann gehst du doch auch auf in dem Moment.
Es ist großartig. Ne? Klar, und dann hat man noch den Anspruch, man hat noch Umgebung und Leute drumherum und man muss gucken, was man da eigentlich tut und keine Ahnung was, aber das ist dann so viel, was auf das Hirn einprasselt, dass es sich einfach nur noch gut anfühlt.
Ja, übrigens bei der Gelegenheit, du hattest mich gefragt, ich sollte das Ding der Woche mitbringen, möchtest du es noch sehen?
Ich möchte es noch sehen.
Also statt Mode?
Ja, mit Mode, ganz ehrlich, ich kann es ja mal sagen, ne? Da war jetzt einfach die Frage, wie wichtig ist, dass dir das Zeug eigentlich von außen gut aussieht, im Zweifel fürs Foto? Ist das überhaupt relevant für dich? Weil dann könnten die Dinge auch alle grau und schwarz sein und das war's.
Das kommt ganz auf das Szenario an. Also ich sag mal, wenn du jetzt tatsächlich, sagen wir mal, in diesen Zofen-Modus gehst, wo du letztendlich dann ein Tablett rumläufst und bedienst, was die Dinge mehr sind, dann sollte das Outfit auch shiny sein. Ne? Aber das gibt zum Beispiel einen Fotografen in Berlin, Koppermann heißt der, Koppermann Art, und der hat schon einige Bilder gemacht von seinen Models, wo die in ihrem Latex-Outfit stecken, und er hat aber die von außen voll mit dem Talkumpulver eingerieben, also sind total stumpf, ne? Und das gibt der ganzen Geschichte so einen Touch. Also ich fahre total drauf ab. Also das ist eben letztendlich eben halt auch, worum geht es letztendlich denn in diesem Szenario? Oder genauso, du kannst ja mit sehr körperbetontem Latex arbeiten, das tun ja die meisten, aber zum Beispiel von Studio Gum gibt es sogenannte Strafanzüge, da habe ich auch einen von, das ist ein ganz dickes Latex, also relativ dick, 1,2 Millimeter, und die sind oversized. Die sind so oversized, dass wenn du, sagen wir mal, wenn jetzt die Person nicht extreme, primäre Geschlechtsmerkmale hat, dann siehst du nicht mal, ob da eine Frau drin steckt oder ein Mann. Ne? Und den kannst du zumachen, den kannst du abschließen und dann kannst du da jemanden drin lassen für eine gewisse Zeit. Ne? Die heißen auch Latex Prison. Und wenn du den dann, also den solltest du auf keinen Fall glänzend machen, also da gehört das zum Szenario, dass der stumpf ist. Und dann nimmst du vielleicht noch ein bisschen Metall dazu, also die Metallhalsband, Metallfässer, irgendwie sowas in dieser Art. Das geht dann so ein bisschen in diese Bestrafungsszenarien dann an der Stelle. Und das kickt ja auch einen Haufen Leute. Das kann auch sehr, sehr, und auch, sagen wir mal, wieder sensorische Deprivation. Also wenn du deine Finger in 1,2 mm dicken Handschuhen hast, die auch noch übergroß sind, also da spürst du gar nichts mehr. Auch da wiederum kann Leute zu Tode erschrecken oder kann sehr, sehr anregend sein. Kommt nur auf die Person an.
Das Ding der Woche.
Das Ding der Woche.
Ja. Ich lenke dich ja auch ständig ab. So, du hast eine Tüte mitgebracht.
Ich habe eine Tüte mitgebracht. Das ist ja nur der Transport drin.
Ich bin so gespannt.
Und ich habe mal versucht, mich jetzt zu bemühen, weil du hast in all diesen Podcasts schon wahrscheinlich so viele Dinge gesehen, dass ich gedacht habe, okay, da müssen wir vielleicht mal einen raushauen.
Ah. So, es ist Latex. Es ist eine Maske.
Ja, aber eine spezielle.
Ja, also erstmal Geruch. Riecht nach Latex, es fühlt sich auch ein kleines bisschen, es fühlt sich gepflegt an. Hat einen Reißverschluss hinten, ne, fängt im Nacken an. Darf ich ihn aufmachen?
Selbstverständlich.
Ich mache ihn mal auf. Das fühlt sich mal tatsächlich nach Qualität an. Wir waren ja neulich mal shoppen. Achso, wenn ich die aufmache, dann wird sie nur größer. Dann ist sie nicht einfach offen?
Nein, das ist auch sehr gut. Das ist ein Haarschutz. Also ich würde es jetzt, es ist auch ein Kriterium, wenn man jetzt Latexmasken kauft, sie sollten einen Haarschutz haben. Weil wenn du die jetzt zumachst, dann hast du schon mal sichergestellt, weil so eine Latexhaut erzeugt ja auch Statik. Wenn du jetzt irgendwie deinem Subi möglicherweise mit langen Haaren versuchst, so eine Maske aufzusetzen ohne Haarschutz, dann wird sie sich wahrscheinlich dann am Ende bedanken, wenn du versuchst, sie wieder runterzubekommen, weil diverse Haare in dem Reißverschluss stecken.
Ja.
Na, deswegen ist ein Haarschutz schon sehr, sehr wichtig.
Okay, da wäre ich nie drauf gekommen. Ich dachte, es ist einfach, damit es leichter ist. Aber ja, klar, natürlich. Ja,
und dreh die mal auf links. Ich glaube, das ist nämlich wirklich das Spannende.
Ich drehe sie mal auf links. Wobei, ich sage mal von außen, also die Augen, das sieht wirklich schwarz aus. Also man sieht, sind zwar Augen da.
Ja, das ist aber wie eine Sonnenbrille. Also die Person, die trägt, kann rausgucken.
Ah, okay. Und dann ist noch, der Mund ist auch noch da. Und da, ich sehe sogar von außen eine Zunge und ich sehe Nasenlöcher und Ventile irgendwie. Also ich muss natürlich gleich Fotos machen, das ist ganz klar. Man muss ja was zeigen, so, ich drehe sie auf links. Wenn ich ja was kaputt mache, sag Bescheid.
Das ist relativ stabil, da sollte nichts passieren.
So, es macht auch schöne Geräusche. Oh, innen habe ich jetzt, ich würde sagen, das ist wie so ein Beißstück, ja, eine Beißschiene im Grunde, ne, für die Zähne. Okay, und dann hast du noch so zwei, so 1 Zentimeter lange, so rote, ja, so Minischläuche für die Nasenlöcher.
Genau.
Okay, das ist ja mal faszinierend.
Also das ist, um es kurz zu erklären, wir waren hier schon vorhin einmal kurz bei dem Thema Entpersönlichung oder vielleicht auch Strafanzug. Das ist eine Maske, die man, wenn man der Person diese Maske aufsetzt, dann kommt, wie du gerade gesagt hast, diese Beißschiene mit dieser Zungensupport, das kommt in den Mund. Diese Schläuche kommen in die Nase, haben den Vorteil, dass, weil ich glaube, das kennen alle Leute, die schon mal eine Latexhaube oder Latexmaske getragen haben, der Nasenbereich zieht dann relativ schnell zu. Hm. Ja, also die Nasenschleimhäute schwellen relativ schnell an. Ne, durch die Wärme, die Maske als halt erzeugt. Und wenn man mit diesen Schläuchen arbeitet, dann wird das lange Zeit zurückgehalten. Und es gibt diese Schläuche auch in unterschiedlichsten Längen. Diese sind jetzt relativ human, die sind nur so 2 Zentimeter lang. Ja. Also der Hersteller macht die auf bis zu 10 oder 11 Zentimeter, dass sie also wirklich einmal komplett nach hinten reingehen. Das ist dann wirklich aber was für, sagen wir mal, das muss man mögen.
Das muss man mögen, ist so ein bisschen wie hier Schnelltest, genau, in die so Nase rein, bis das, hinten in den Rachen, etwa ja, so, aber ja, das als Dauergefühl. Ja, ne? Oh Gott.
Ne? Und das Spannende an der Geschichte mit dieser Mundauskleidung ist, du hast im Prinzip tatsächlich auch sozusagen das volle Gefühl. Also man könnte mit dieser Maske auch einen Blowjob machen und in einem vollkommen ausgekleideten Mund. Und wenn du siehst vielleicht
das hier links so, und das rechts, ist so flexibel.
Ja, das ist so flexibel.
Ich fass mal rein, ja.
Das ist so flexibel. Also. Das ist ganz, ganz weiches Latex und das ist eben auch dieses Gefühl, wenn du jetzt, du musst dir vorstellen, du hast vielleicht jetzt noch so einen Anzug an mit Handschuhen und Füßlingen, du hast diese Haube auf den Kopf, du bist komplett eingeschlossen, du hast auch keine Augenlöcher, sondern du hast Gläser, das heißt, es ist ebenfalls zu.
Ich habe durchgeschaut, also man kann durchsehen, es ist wirklich wie so eine mittlere Sonnenbrille einfach, ne?
Genau.
Also,
ne? Ja. Aber du bist jetzt wirklich so ein komplettes Objekt und trotzdem kann man dich benutzen, man sieht nicht mal deinen Mund und deine Zunge, selbst die sind ersetzt. Und was auch noch
Wahnsinn.
Ein ganz besonderer Kick ist. Du siehst hier links und rechts noch diese beiden Dinger.
Diese Ventile, ne?
Nein, das sind keine Ventile, das sind Halter. Wenn man es nochmal rausnimmt, also du kannst von außen, wenn du die Maske trägst, kannst du noch einen Ballknebel einsetzen und fixieren.
Ach,
und den aufblasen. Und du glaubst nicht, was das für ein Gefühl ist. Du bist geknebelt mit dieser Maske, dann kommt Dom, nimmt dir den Knebel raus und dein Mund ist immer noch voll.
Also, Ich versuche das, nein, ich kann es eigentlich gar nicht beschreiben, aber ich finde das völlig faszinierend gerade, weil, also erstmal diese Nasenlöcher, was sind das? Das 5 mm, 6 mm,
ja,
was da?
So, ja,
durch
so,
die man atmet?
Ja, 7, 8 mm. Also das ist eigentlich relativ komfortabel. Reich.
Das ist komfortabel.
Ja, okay. Die sind weich. Also das ist eben halt auch. Also es gibt Nasenschläuche, die sind relativ hart. Da ist das böse. Ne? Aber die sind relativ weich. Das funktioniert eigentlich relativ gut und normalerweise auch ohne Schädigung der Nasenschleimhaut. Es wäre allerdings die Empfehlung. Es gibt nur wenige Doms, die da weg, sag mal, wirklich gut genug sind, diese Maske anzulegen. Also normalerweise empfiehlt es sich immer, dem Sub die Maske in die Hand zu geben und zu sagen, zieh sie dir selber auf.
Das auch mit diesen kleinen Schläuchen jetzt hier. Ich habe auch das Gefühl, wenn die jetzt nicht da wären, du hättest einfach nur eine Nasenöffnung. Verrutscht das mal, dann ist die Nase dicht. Durch die Schläuche hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Chance, aber oder verrutscht
definitiv
da nichts.
Definitiv. Also sagen wir mal so, das ist eine Studio-Gum-Haube. Also selbst wenn du keine Nasenschläuche hättest, die haben relativ große Nasenlöcher in der Regel. Das sind nicht so kleine Dinger. Also dass da das Ding so verrutscht, dass du wenig oder schlecht Luft bekommst, das ist relativ gering. Aber mit diesen Nasenschläuchen ist es sehr viel sicherer. Und wenn du die Maske nochmal zurückdrehst und dir auch diese Optik anguckst, weil du siehst es ja. Du siehst,
ich drehe sie zurück, jawohl.
So, ja, also wenn du jetzt sozusagen dann als dominanter Mensch in der das Gesicht dieses Objektes guckst und siehst im Prinzip auch hier diese roten Nasenlöcher, die nach hinten rein, und du siehst ja, das sind gummierte Nasenlöcher, die sind so im Mund. Das ist wirklich ein Objekt.
Ja.
Also die Person, die da drin steckt, ist weg. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Das mag Menschen zu Tode erschrecken und es mag Leute geben, die nachts nicht mehr in Schlaf kommen und sagen, muss ich ausprobieren.
Du bist, also ja klar, du bist da eh nicht mehr du, aber wenn ich jetzt 5 Menschen diese Maske aufsetze, die kann ich nicht mehr voneinander unterscheiden. Definitiv. Garantiert nicht.
Nein.
Und dieser Mund, also liebes Publikum, ihr müsst dann einfach mal in die Shownotes klicken und die Bilder da sehen. Also man sieht dann wirklich die Zunge und in der Zunge, also das ist diese Zungenauskleidung, ist auch deine Zunge dann drin. Ja.
Und die kannst du auch bewegen.
Und auch rausstrecken.
Ja, na, rausstrecken nicht. Aber,
okay, dafür ist es zu
aber sag mal, wenn du da etwas reinbesteckt kommst, dann kannst du Dinge damit tun, die man normalerweise mit einer Zunge macht.
Okay, da sind wir ja doch beim Sex.
Das ist halt die Frage, wie du das definierst. Du warst vorhin bei, sagen wir mal, Dinge, die im Beckenbereich geschehen. Also dann müssen wir das nochmal ein bisschen genauer definieren, was du als Sex verstehst.
Wenn es mir hilft für meine Argumentation, dann kann ich alles so weit definieren, dass es immer passt. Also ist das eine Maßanfertigung?
Nein. Das ist eine Studio Gum Hood und die haben letztendlich eine Reihe von Formen mit einem gewissen Zentimeter Kopfumfang. Ne? Hm. Und die haben eigentlich genug Formen für Menschen, die, sagen wir mal, für normale Schädelumfänge, drücken wir es mal so aus. Also du musst schon einen sehr großen Schädel haben oder einen sehr kleinen. Weil die kannst du eigentlich nur gießen, auch weil die so dick sind. Das siehst du ja auch dann an der, weil die ist ja auch komplett ergonomisch geformt. Muss sie auch sein bei der Wandstärke.
Ja, ne? Also die wird wirklich auf den Kopf gegossen dann oder getaucht. Genau,
die wird auf diese Form gegossen und diese Form hat halt Kopfform. Dann halt, das Einzige, was dann eingeklebt wird, ist hinten dieser Haarschutz dann.
Wo dann auch hier in Rot dann das Logo da mit drauf ist.
Das ist das Logo von dem Studio.
Genau. Sag mal, von der Materialdicke, was ist das hier?
Das ist 1,2.
1,2, okay. Also wer sich was darunter vorstellen kann, das ist die Dicke. Also ich werde wirklich einige Fotos davon gleich machen wollen.
Mhm. Gerne.
Muss ich mal fragen, kann man sich sowas leisten? Also ist ja nur eine grobe Richtung. Also jetzt ist das eher so ein, das wird kein 50-Euro-Artikel sein, aber wahrscheinlich auch kein 2.000-Euro-Artikel.
Nein, das ist kein 2.000-Euro-Artikel. Also ich habe jetzt auch die aktuelle Preisliste vom Studio Gum natürlich, ne, weil auch da hat sich einiges getan. Ich kann dir sagen, was ich damals dafür bezahlt habe. Das waren so circa 300 Euro.
Okay, aber wenn du sagst damals, dann hast du die schon länger.
Das ist eben halt, ja, die habe ich schon 7, 8 Jahre und die hat auch schon einiges gesehen. Und da sind wir auch wieder, man könnte aber über mal Material, so nach dem Motto, was kauft man sich? Und meine Empfehlung wäre immer, lieber sparen und weniger kaufen und dafür aber lange was davon haben.
Ja, also das ist wirklich, wenn man jetzt bei Amazon, kann man solche Masken ja auch bestellen. Hm. dann macht man das halt für jede Session neu. Ja. Nein, also das sieht wirklich, also ich bin mir sicher, du hast das auch gut gepflegt.
Ja.
Und ich hoffe, das fusselt hier auch jetzt nicht zu sehr voll, weil
alles gut.
Ich habe ja hier auf dem Tisch so ein Vlies liegen.
Wie schon gesagt, ich habe vor 40 Jahren eine ziemlich gute Ausbildung bekommen für sowas.
Sieht also von dem Material, ich würde ja fast sagen, Waschmaschinen geeignet.
Du kannst sie auch in die Waschmaschine tun.
Echt?
Also, ja, natürlich, klar. Also wenn du Latex, da werden jetzt einige vielleicht aufschreien,
das
aber
okay.
Du kannst einen Voltwaschgang nehmen und tust Neutralreiniger in die Waschmaschine, also kein Waschpulver, sondern schön Neutralreiniger, lässt das dann im Voltwaschgang ohne Schleudern natürlich, ne? Und holst es dann raus, lässt es abtropfen. Das gibt dann noch so richtig Hardcore-Leute, die machen auch noch den zweiten Gang. Der zweite Gang wäre dann beim Spülen nochmal einen Teelöffel Silikonöl in das Dings reintun. Das würde ich nicht machen. Da wäre meine Empfehlung, irgendwie so einen Wäschekorb zu nehmen oder sowas in der Art. Da das nochmal rein und dann eben halt Silikonöl zur Nachpflege. Wobei auch da sich die Geister scheiden. Es gibt auch genügend Leute, die sagen, geh mir weg mit Silikonöl, ich mache das alles mit Talkum. Und das ist auch durchaus legitim, weil das ist auch in gewissem Rahmen herstellerspezifisch. Das gibt, weil auch diese Latexarten, Latexsorten sind teilweise von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Und es gibt halt Sachen, da funktioniert Silikonöl super. Und es gibt Hersteller, da macht Silikonöl das Latex mit auf die Dauer weich und kaputt. Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
Ja, aber der Hersteller sagt ja, wie es geht und was geht. Und
im Allgemeinen schon. Also im Allgemeinen gibt ja der Hersteller eigentlich immer Pflege- und Lagerungsverweise. So im Sinne von, wenn du es nicht benutzt, dann mach es ordentlich sauber. Dann, was weiß ich, mach ordentlich Talkum drumherum. Und du hast ja Talkum dann sowieso schon mal als Anziehhilfe. Und dann von draußen, von außen gehst du dann halt mit irgendeinem, zum Beispiel mit Silikon oder mit irgendeinem Poliermittel drüber und machst ihn wieder glänzend. Oder du lässt ihn halt stumpf, weil es zum Szenario passt.
Also ich mag nochmal dazu kommen, also der Mund ist zwar, also wirklich nochmal zum Beschreiben, der Mund ist offen, mich fasziniert das natürlich.
Ja.
Und du hast da auch eine Zunge, aber innen drin ist eben die Beischiene und das ist aber komplett dicht.
Ja.
Also da geht gar nichts, da sabbert man auch nicht raus oder Nein. so, da ist nichts.
Genau.
Na? Mal generell zu Latex. Wie ist denn das mit Körperbehaarung? Ist das nicht die Hölle? Ich sage immer, das ist einfacher, wenn man keine Haare am Körper hat. Stimmt das?
Nein,
das
stimmt nicht. Also okay. Ich sag mal, das steht und fällt mit der Qualität des der Anziehhilfe, hätte ich fast gesagt. Natürlich ist es so, wenn du eben halt insbesondere so körpernahe Bekleidung an, also so Catsuits sind ja normalerweise immer sehr körpernah. Oder sagen wir es mal so, wenn du ein Ziepen spürst an deiner Behaarung, dann hast du zu wenig Anziehhilfe genommen. Drücken wir es einfach mal so aus. Ich glaube, das ist der kürzere.
Okay, Anziehhilfe, was ist das genau?
Das sind wir wieder bei dem Punkt. Das kann entweder Talkumpulver sein oder Silikonöl oder es gibt auch diverse andere Gleitmittel, die auf irgendeiner wasserlöslichen Basis arbeiten, weil Silikonöl und Talkum haben beide ein kleines Problem. Silikonöl wird leider nicht abgebaut. In dem Sinne, das heißt, also es geht mit dem Wasser beim Duschen geht's halt in den Kreislauf zurück und verschmutzt dann irgendwann mal den Ozean. Und wie gesagt, das wird nicht abgebaut. Das ist der Nachteil von Silikonöl. Talkum steht im Ruf, krebserzeugend zu sein.
Ja, also Pest und Cholera.
Pest und Cholera, genau so ist das. Genau.
Aber für einen selbst, das zieht jetzt nicht in die Haut ein und macht Probleme.
Ja, sagen wir es mal so. Ich würde mir zum Beispiel überlegen, wenn ich jetzt irgendeine offene Wunde habe, dann würde ich dann, also wobei ich sag mal, wenn ich tatsächlich eine offene Wunde hatte, würde ich mir wirklich eine Zeit lang überlegen, ob ich jetzt gerade Latex tragen muss. Oder wenn, dann macht man halt einen Verband darüber oder irgendwie sowas in dieser Art. Aber ich sag mal, wenn die Haut geschädigt oder gereizt ist oder so, dann kann das schon mal sein, dass sowas über die Epidermis aufgenommen wird. Es ist aber auch jetzt, es gibt keine klinischen Studien im Sinne von so nach dem Motto, wenn du 30 Jahre lang Latex trägst und hast immer das mit Talkum gemacht, dann stirbst du gewisslich an irgendeiner Krebsart. So ist es nicht. Es ist zum Beispiel, es ist eher so, dass du solltest das nicht einatmen beispielsweise, ne? Weil Talkum ist ja auch das Mittel, was bei normalem Gummi verwendet wird. Das ist zum Beispiel, das hast du in jedem Fahrradschlauch. Der ist von innen mit Talkum vollgepustet.
Ich habe beim Ding der Woche immer eine besondere Frage. Warum hast du mir ausgerechnet dieses Ding mitgebracht? Du hast so viel, erstmal frage ich, wie viel Latexkram hängt der bei dir in deinem Schrank oder ist es ein Zimmer?
Nein, es ist kein Zimmer, weil ich hatte ja schon gesagt, ich pflege gerne diese Anonymität im Sinne von, also das Einzige, was du tatsächlich bei mir in meinem Haus finden würdest, was so ein bisschen abnorm aussieht, ist der Fixpunkt im ersten Stock und da kann man auch eine Reckstange ranhängen und sagen, da mache ich meine Klimmzüge dran.
Ja, das ist ja hier nicht anders, du siehst ihn da oben.
Ja.
Und du siehst da hinten irgendwo die Schaukel, die man aufhängen könnte.
Ja.
wenn man sie denn bräuchte.
So, und die restlichen Sachen, die sind halt in der Regel einigermaßen kühl und lichtgeschützt gelagert, weil das ist für die meisten Materialien halt der beste Weg. Bei der Gelegenheit, man sollte, wenn es geht, Latex auch nicht aufhängen oder hängend im Schrank lagern, weil ein Latex ist ein großes Molekül. Und das folgt dem Zug der Schwerkraft. Das heißt, wenn man so ein Catsuit in den Schrank hängt, dann wird der immer länger.
Okay, ja. Aber legst du irgendwas dazwischen, so Seidenpapier oder sowas, oder wird das einfach eingepulvert?
Der Idealfall wäre tatsächlich dann in dem Fall so entweder mit Talkum von außen oder mit Silikonöl. Und abhängig von der Silikonöl, also auch wiederum ideal wäre dann eben halt Papier und das in den Papier einschlagen. So kriegt man es normalerweise auch geliefert. Das würde ich machen, wenn ich sage, den fasse ich jetzt ein Jahr nicht an. Ne? Also wenn das jetzt wirklich eine dauerhafte Lagerung ist. Wenn das etwas ist, so nach dem Motto, nächstes Wochenende brauche ich den wieder, dann mache ich den sauber, dann kommt der, wie gesagt, also in dieses Silikonöl-Finish, dann wird der zusammengelegt und kommt zwischen zwei Plastiktüten. Ne? Weil dann ist der auch so fast schon gebrauchsfertig, da muss man nur noch ein bisschen Silikonöl als Anziehhilfe reinnehmen und dann kannst du den fast anziehen wie ein Jogginganzug, da bist du in einer Minute drin.
Echt in einer Minute? Boah, ich dachte, das dauert wesentlich länger.
Das kommt wiederum auf das
wie eng das ist und das Material,
das,
ne?
Das kommt drauf an. Also ich sag mal, jetzt die Minute, das sind die Dinger, die einen Reißverschluss haben. Also wenn ich jetzt einen Rückenreißverschluss oder Schulterreißverschlüsse. Ich habe auch zwei Anzüge von Fantastic Rubber, das sind die ohne Reißverschluss. Da brauchst du tatsächlich 10, also die haben diesen Halsanstieg. Also dann reißt du den Halsanstieg so weit auseinander, dass du mit deinem ganzen Körper reinschlüpfst. Und man hat immer Sorge, dass man das Ding kaputt reißt, aber irgendwie geht das. Da bist du in der Regel mal schon 10, 15 Minuten bei und da ist das auch schön manchmal, wenn man jemanden hat, der einem hilft, ganz zuletzt, wenn man versucht, die zweite Schulter reinzubekommen, wenn man dann noch ein paar Hände hat, die von außen helfen, das ist sehr, sehr gut, aber du wirst belohnt durch ein unglaubliches Gefühl, weil du hast weder vorne noch hinten noch oben einen Reißverschluss, das Ding sitzt wirklich wie eine zweite Haut. Das ist, wer auf Latex steht, ne, der sollte das auf jeden Fall mal ausprobieren. Es ist ein Mörderaufwand, aber du wirst belohnt.
Aber nochmal, wie viele Anzüge hängen bei dir oder liegen bei dir? Sind es eher 5 oder 15? Nochmal so ein bisschen die Materialschlacht nochmal abzuschätzen.
Ach Gott, ja, wie schon gesagt, also die Dinge sammeln sich eben halt an, ne, so mehr oder weniger. Also ich glaube, zurzeit gibt es irgendwie es gibt 4 schwarze, 2 rote, 2 auberginefarbene und 1 transparenten.
Macht okay, das ist ja noch übersichtlich. Teilt man sowas? Also kann man den auch mal ausleihen? Oder ist das wirklich etwas, was man nur selbst für sich und nicht von anderen oder anderen gibt?
Da sind wir wieder bei dem Vertrauen. Ja, also das wäre mit Sicherheit etwas, was kaum bei einem ersten Date stattfinden würde. Aber wenn das sehr gute Freundinnen sind oder sehr gute Freunde, weil der Witz an der Geschichte ist bei meinem Körper, ich habe noch eine relativ schmale Taille und vom Brustkorb passt das, also sagen wir es mal so, also wenn jetzt eine Frau nicht eine übermäßig große Oberweite hat, dann passt die auch relativ gut in meine Anzüge. Das heißt also, ich kann im Prinzip den an eine Frau verleihen oder ich kann es natürlich auch an Männer verleihen, die so in etwa meine Statur haben. Weil das geht mit Lycra noch ein bisschen besser. Ich habe ja auch einen sehr großen Fundus an Lycra-Geschichten, die man auch sehr gut für Entpersönlichung einsetzen kann und die sehr viel besser sind für Bondage, weil Latex ist nicht so fehlertolerant, wie du dir vorstellen kannst. Also wenn du da einen Boxteil machst oder sowas, alleine hier die Falten, die du durch das Latex bekommst, das wird auch schmerzhaft für das
Bandage. Du zeigst gerade am Arm dann, ne?
Genau. Ne, deswegen, da ist Lycra sehr viel besser, das ist wie Sportbekleidung. Ne? Und, aber um zu der Frage zurückzukommen, also wenn das sehr, sehr gute Freundinnen und Freunde sind und die natürlich auch da reinpassen können, weil ich habe ja nur eine gewisse Körpergröße und eine gewisse Statur. Es bringt ja auch nichts, wenn ich da jemanden versuche reinzustecken, der sehr viel größer, sehr viel breiter oder wesentlich kleiner ist. Das bringt es dann auch nicht. Also Latex steht und fällt auch ein bisschen, das muss so einigermaßen passen. Wenn das so, ne?
Ich dachte, das ist was man wirklich maßanfertigen muss, damit es überhaupt passen kann.
Nein. Das ist auch wiederum abhängig davon, da bin ich vielleicht auch wieder so ein bisschen von Mutter Natur geküsst. Also ich passe relativ gut, also auch bei normaler Kleidung, ich passe relativ gut in Standardgrößen. Und wenn ich mir sozusagen jetzt, wenn ich zu Blackstar Berlin gehe oder so und nehme da einen M-Anzug, da passe ich ziemlich gut rein. Also wenn ich da sage, den hätte ich gerne als Maßanfertigung, der sieht nicht so viel anders aus.
Okay, interessant. Also das heißt, wenn ich jetzt anfangen möchte, wenn ich sage, Mensch, das interessiert mich, das Material, ich will das mal probieren. Das heißt, ich muss nicht irgendwo zu einer Manufaktur und mir wochenlang was anfertigen lassen auf Maß und erstmal, ich weiß nicht, wie viel Geld ausgeben. Ich kann wirklich erstmal ein bisschen probieren. Es muss nicht ganz hundertprozentig passen und trotzdem habe ich Spaß.
Also meine Empfehlung dazu wäre, also um wirklich mal einen konkret auszusprechen dann in dem Falle, da würde ich tatsächlich einmal die Mühe machen, würde nach Berlin fahren, zu Blackstyle, weil wir haben unheimlich viel auf dem Haken hängen, hätte ich fast gesagt, also auf dem Bügel. Und dann nimmt man halt mal eine Standardgröße, ein M oder ein L und guckt mal, ob man da reinpasst und auch wie sich das anfühlt. Und ein kleiner Trick ist eben halt auch noch was, sagen wir mal, wenn man jetzt keine Maßanfertigung haben möchte, ne? Oder eben halt erstmal noch nicht das Geld ausgeben möchte, weil man sagt so nach dem Motto, wobei auch da, Entschuldigung, mehr ander. Man sollte immer einmal gucken, was kostet der Standard, was kostet die Maßanfertigung. Meistens ist die Maßanfertigung gar nicht so teuer. Meistens sind das so irgendwie 10-15% und das sind dann vielleicht 50 €, irgendwie sowas um den Dreh, und da kann man sich das schon mal überlegen.
Okay. Das nochmal schlagen, sind wir jetzt bei 600-700 €?
Naja gut, okay, aber 600-700 €, da musst du also in der Größenordnung habe ich zum Beispiel gar nichts. Ich sag mal so, die Anzüge, die ich habe, die liegen so bei 300-400.
Okay, das ist ja machbar.
Ja, natürlich, klar. Also, bis auf diesen Strafanzug, von dem ich vorhin gesprochen habe, diesen 1,2, aber der ist auch vom Material. Der wiegt schon so viel wie drei Anzüge. Dass der mehr kostet, ist natürlich zu verstehen.
Ja, aber das ist wirklich was, das kann man sich ersparen und das kann man sich dann auch leisten. Ne? Ganz ehrlich, wenn ich ein Korsett anfertigen lasse, ist das auch nicht billiger. Nee.
Aber um nochmal zu diesem Punkt zurückzukommen, also nochmal, also die haben da eben halt sehr viel auf dem Bügel hängen und da kann man mal hinfahren und mal gucken, ob man reinpasst. Ich habe zum Beispiel eine gute Freundin, die sind da auch regelmäßig und die hat da auch einen Catsuit geschossen. Den haben die damals mal gemacht für ein Shooting. Für das Model, und für das Model war das damals auf Maß und die passt da rein wie was weiß ich, also ne, als wenn die ja für sie gemacht worden wäre, und die hat den für, ich glaube, so für die Hälfte des Preises gekriegt. Also sowas, so ein Glück kann man immer mal haben. So bin ich auch zum Beispiel zu diesem transparenten Anzug gekommen. Ich wollte sowas eigentlich, weil ich sag mal, so ein transparenter Anzug hat natürlich, da sind wir wieder bei dem Thema Erniedrigung so ein bisschen, ne? Du bist von Kopf bis Fuß verpackt und trotzdem nackt. Das kann schon irgendwie kicken, ne?
Pass auf, den Link packen wir natürlich in die Shownotes und dafür sollen sie dir beim nächsten Mal einen ordentlichen Rabatt einräumen.
Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Die werden sich fragen, wer ist das? Da kann ich natürlich sagen, guck mal auf mein Konto, dann weißt du, wer ich bin.
Ja, ja. So, liebes Publikum, wir haben eine ganz kleine Pause gemacht und das Podcast-Subi lässt jetzt die Nudeln zu Wasser. Das heißt, wir haben jetzt noch genau 20 Minuten, dann müssen wir hier fertig werden. Ich werde thematisch mit dir heute echt nicht glücklich, weil nochmal 2 Stunden reden und nochmal 2 Stunden. Wir wiederholen das einfach. Aber ein Ding habe ich noch. Bild und Film.
Ja.
Es gibt dich im Bewegtbild und es gibt Bild von dir und überhaupt das alles.
Ja.
Erzähl doch mal. Ich stelle auch gar keine Fragen, weil dann schaffen wir die 20 Minuten sonst nicht. Ich versuch's.
Ja gut, fangen wir vielleicht mal auch da wieder ein bisschen, du hattest ja mal gesagt, so wegen 90er und 2000 ein bisschen ausgelassen. Dann können wir nämlich auch da gerade nochmal ein Schlaglicht drauf werfen. Also ich war mal eine Zeit lang das männliche Model für eine Website oder einen Shop, der BDSM-Artikel halt hergestellt hat. Und zwar sehr, sehr hochwertige Lycra-Anzüge und sehr, sehr hochwertige Lederartikel. Nannte sich Zoom Bizarre, und das kann man auch immer wieder mal finden. So, also jeder, der irgendwann mal was von denen gekauft hat, der sagt, der ist immer noch am Schwärmen und sagt, oh, schade, dass es die nicht mehr gibt und hast du nicht gesehen. Ich bin damals auf die aufmerksam geworden als Kunde, hab da was gekauft. Ich bin mit dem damaligen Betreiber ins Gespräch gekommen und hatte dann so gesagt, also du hast ja hier eben halt 1000 Sachen, aber vielleicht wäre es ja auch nochmal spannend, wenn man Bilder an einem lebenden männlichen Objekt zeigt. Und das waren dann damals primär Lycra, was die Dinge mehr sind. Das war so der Startpunkt. Da wurde halt sozusagen Katalogfotografie gemacht. Das heißt, kam ich halt in diverse Outfits und das wurde halt dann dementsprechend abfotografiert und das kam dann auf die Websites. Daraus kam dann, weil das war so ungefähr in der Zeit, als auch Insex anfing online diese Videos zu sharen. Da war sozusagen auch die Geschäftsidee da, sowas könnte man ja in der Form ähnlich machen oder sagen wir im Minimum, sagen wir mal, fertige Filme wie eine Devonshire oder Gwen Media oder irgendwie sowas in dieser Art.
Es geht also nicht um Produktpräsentation, sondern wirklich um Filme.
Das waren dann in dem Falle tatsächlich Filme. Und das war eine sehr, sehr irre Zeit, weil zu der Zeit war ich als Projektmanager in der Gegend tätig und habe dann sozusagen den Deal gehabt, dass ich im Prinzip tagsüber mein Projekt gemanagt habe. Abends bin ich da hingefahren. Dann haben wir bis 1 Uhr morgens oder 2 Uhr morgens gefilmt, dann wurden so 2-3 Stunden geschlafen und dann ging es wieder los. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit, auch nochmal verbunden mit so 300-400 Kilometer Autofahren jeden Tag, weil der Ort, wo das Projekt stattfand und der Ort, wo die Dreharbeiten stattfanden, lag ein kleines bisschen auseinander. War sehr, sehr spannend und war auch von der Warte her sehr spannend, weil hatten wir auch so öfter mal diese Situation, dass sozusagen bestimmte Einstellungen wiederholt werden mussten und da wurde ich dann manchmal so wieder an diese 80er Jahre erinnert, weil so nach dem Motto, ich kriege jetzt wirklich keine Luft mehr. Ja, eben diese Einstellung nochmal. Ich müsste jetzt wirklich mal, nein, wir müssen nochmal eben. Na, und da hast du nicht richtig gestöhnt an der Stelle, da müssen wir da nochmal.
Okay, vielleicht extra zum ersten Mal, was das für Filme waren. Also vielleicht kannst du mal beispielhaft mal so ich frage jetzt bei einem Porno nach Handlung, haha.
Ja, genau.
Nein, aber was ist so passiert?
Das war im Prinzip wirklich so ein klassischer Femdom im Sinne von eine gut aussehende junge Frau in Fetisch-Outfits hat ihren Gimp, mit dem sie Verschiedenes anstellt. Das wäre so der kleine Plot.
Okay, und klar, mit Ausrüstung warst du auch mit dem Gesicht zu sehen?
Oder? Nein, also das war immer maskiert dann. Ja. Ne? Also wie schon gesagt, das hätte ich mir auch damals auch gar nicht erlauben können, dass man mich irgendwie mit dem Gesicht hätte erkennen
können. Also kein Vorspiel, es fängt quasi an, es blendet auf, ja, aus Schwarz heraus, genau. In die Szene schon rein und
Sklave
liegt da,
Domina macht. Ich stehe schon am Andreaskreuz und werde da mal losgemacht, weil man sich irgendwas anderes Dunkles ausgedacht hat.
Okay, so die Länge?
Also wir haben sehr viel Material gedreht, also geplant waren seinerzeit mal, dass das so Filme für Spielfilme, so 90 Minuten sollten das dann
okay, werden. Okay, so lange dann
also doch. Also Material hatten wir dann irgendwann mal, ich glaube so um die 20 Stunden. Es ist dann aber nicht mehr dazu gekommen, dass das so geschnitten wurde, dass man es auch hätte irgendwie an den Markt geben können. Also die Chance wurde am Ende verpasst. Aber vom Material her hätte man da sicherlich so 4-5 Filme rausfällen können, ganz bestimmt.
Okay. Gott, jetzt ist das ja eine andere Situation, als wenn man irgendwie mit Menschen, die man kennt seit langer Zeit und vertraut ist, was macht. Du hast ja dann, du bist ja Schauspieler und dein Gegenüber auch und dann hast du noch einen Regisseur im Hintergrund, der sagt, was passiert.
Weil der war eben halt Regisseur und Kameramann in einem und was ich damals auch für mich mitgenommen habe, der gute Mann konnte mit Licht malen. Das war also jemand, der sehr genau wusste, wie man Licht einsetzt, um entsprechende Effekte auch speziell auf glänzenden Oberflächen zu erzielen, auf Latex, auf Lycra und was die Dinge mehr sind. Also der war sehr, sehr gut, was das anging. Ne? Aber eben wie schon gesagt, das war also einmal diese kurze Phase. Ich denke mal, deine Frage zielte vielmehr darauf ab, was jetzt im Prinzip dann eben halt auch in den 600 Bildern an Fedlife zu sehen ist. Wie schon gesagt, oder da nochmal wieder ein bisschen weiter vorne angefangen, ich fotografiere sehr gerne und das tue ich seit ewigen Zeiten. Und so war es natürlich dann logisch, dass dann irgendwann mal zu der normalen Landschafts- und Porträtfotografie auch irgendwann mal eine Fetischfotografie dazukommt. Und wie soll ich das sagen? Ich bin halt, was das angeht, ein guter Hybrid. Ich denke mal, es gibt mit Sicherheit Menschen, die können besser fotografieren als ich. Und es gibt bestimmt auch Menschen, die können besser Leute fesseln als ich. Nur ich könnte in dem Falle eben halt, und das wurde eben halt ab und zu eben halt auch dann noch durchaus benutzt, ich kann halt die Shibari machen und das Bild. Ne? Und wie schon gesagt, also ich will das jetzt gar nicht in Abrede stellen. Es gibt bestimmt Leute, die da vielleicht auch, weil sie viel mehr Zeit rein investieren. Und wir hatten das ja auch schon mal festgestellt. Wir machen ja sowieso die Bilder immer nur aus der Bewegung. Wir machen keine Shootings im Sinne von, wir wollen jetzt eben halt ein Model in Latex in optimalsten Licht darstellen. Das machen viele Leute und sie machen das sehr gut. Mein bestes Beispiel so Reflective Desire. Ne? Da glaubt, da kommt keiner so schnell ran. Und genauso ist es eben halt mit Shibari. Ich kenne auch Leute, die machen wirklich seit 20, 30 Jahren Shibari. Die haben einen Vorsprung, der ist unholbar. Die sind einfach, die haben auch im Gefühl, egal. Ne?
Ja, aber es ist ja auch kein Wettbewerb.
Nein, natürlich nicht, keine Frage. Darum geht es auch gar nicht. Es ist einfach nur so nach dem Motto, also ich kann so in Anführungsstrichen ein nettes Gesamtpaket liefern, aber man kann es natürlich auf beiden Seiten noch ein bisschen mehr ausreizen. Und ansonsten, was die Gemeinde angeht, da geht es wirklich primär erstmal darum, dass man der Person, die meistens in irgendeiner Form eine Deprivation erfahren hat, im Sinne von im Minimum Augenbinde, aber häufig auch Haube, was da Dinge mehr sind, dass sie einfach mal auch nochmal sieht, was sie vorher gefühlt hat. Und das kann auch manchmal sehr, sehr spannend sein, auch vor allem für diese Person. Und dann passieren halt diese Dinge, von denen du gerade gesprochen hast, dass also sagen wir mal dann, weil Fand ich sehr, sehr lustig. Irgendwann hatte das vor kurzem mal jemand gesagt, der sprach dann auch von einem legendären Wohnzimmer, weil das ist so ähnlich wie in manchen Filmen, so von Da Vinci oder sowas. Das ist immer so eine Ecke und da wird das Model halt gefesselt. Und bei mir ist es eben halt dieses Wohnzimmer im ersten Stock, wo eben halt auch dieser Fixpunkt ist. Und ja, mein Gott, da sieht man eben halt mal eine Liege im Hintergrund oder da steht nochmal ein Holzmöbel oder da ist halt blaue Auslegeware drin, aber da habe ich auch schon, oh, die legendäre blaue Auslegeware. Ja, alles klar, ganz klar. Genau die war eigentlich schon immer gemeint. Ich habe eigentlich alles da. Also ich habe Folie da und ich habe Stellwände. Ich kann im Prinzip da ein komplettes Studio draus machen, dass man nichts mehr von dieser Räumlichkeit sieht. Aber da wir eben halt nicht gar nicht im Sinn haben, Fotos zu machen, sondern wir machen eine wie auch Art geartete Session und wollen eben halt, dass die Person nochmal ein bisschen was davon mitbekommt, so mehr oder weniger, ist das natürlich auch nicht ganz so relevant. Und trotzdem gelingt es uns meistens nochmal mal eben halt Bilder herzustellen, die andere Leute kicken, die nicht dabei waren.
Ja, also wobei ich persönlich habe ja auch dieses, wenn ich dann Bilder mal mache bei oder nach einer Session, dann, also für mich haben sie immer diesen Sinn und Zweck, dann kann ich mich später nochmal leichter in diesen Moment reinversetzen. Also ich kann einfach zurückgehen. Das geht mit dem Bild einfach sehr gut. Ach, guck mal, das war dann und dann das und das, da haben wir dies und das und jenes gemacht. Und das wäre irgendwie, ohne das Bild wäre das irgendwie verloren. Also die Erinnerung ist leichter. Das ist also für mich und für das Podcast so, und dass wir, dann sitzen wir dann beide davor, und das Bild kann schlecht belichtet sein und das ist alles fürchterlich und im Hintergrund steht noch irgendwie, ich weiß nicht, ein Wäschekorb. Alles egal, den Moment wieder ins Hirn zurückholen, das finde ich, das machen Bilder echt möglich. Und aber für andere sind diese Bilder natürlich total uninteressant bei uns, weil die haben halt nicht erlebt, was da um das Bild drumherum passiert ist.
Ja, also würde ich so unterschreiben. Das hast du gerade eben sehr gut beschrieben. Es gibt noch einen weiteren Punkt, warum wir manchmal Bilder machen, weil es gibt ja dann noch mal Masabi-Feedback. So im Sinne von, das war 5 Minuten gut und nach der Minute 8 fing das an, mir die Hüfte, das Bein, das Handgelenk abzudrücken. Und wenn du dann Bilder gemacht hast, dann kannst du sagen, ja okay, nächstes Mal, was weiß ich, die Windung ein bisschen weiter oben oder den Knoten vielleicht nochmal 5 Zentimeter weiter auf die Seite setzen oder irgendwie, also man versucht ja auch besser zu werden.
Aber du hast jetzt nicht das Bild vom letzten Mal ausgedruckt und Pfeile reingemalt, was vorhin verändert werden muss.
Nein, es ist ja, also ich habe ja sowieso mal dieses Telefon dabei, also ich denke mal, hier auf dem Telefon sind, glaube ich, immer noch so 5.000, 6.000 Fetischbilder. Und das ist eigentlich auch immer so, weißt du, wenn wir so ein Wochenende machen, da entstehen schnell mal 300, 400 Bilder. Mhm. Und da bleiben dann am Ende irgendwie immer noch mal so 30, 40 von stehen, so mehr oder weniger. Ne? Und wenn da tatsächlich so eine Sache ist, ne, also mal so ganz ohne Scheiß, ich kann das, glaube ich, gerade mal eben zeigen.
Ja, bitte komm, das Publikum macht das dann wahnsinnig, wenn wir jetzt hier in dein Handy reingucken und Bilder gucken.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Ja, liebes Publikum, das Medium gibt es halt nicht her.
Ja, weil wir hatten nämlich genau, wo waren das?
Also du guckst hier. Mal, aber ich mag mal fragen.
Also ich kann es zum Beispiel sehen, da haben wir einfach nochmal die Führung halt fotografiert, damit wir beim nächsten Mal wissen.
Okay, Detailfoto, Bondage, ich weiß gar nicht, welcher Körperteil das ist.
Ich zeig dir das gleich, du siehst gleich nochmal eine
Totalaufnahme. Also ich würde jetzt auf Brust tippen oder Nein. Oberschenkel.
Pöter. Also das aus Oberschenkel und das ist Pöter. Oh, du siehst das gleich im Gesamtbild.
Ja, bitte zeig mal her.
Weil da sind wir wieder bei meiner kleinen kranken Seele im Sinne von, wie mag sich denn sowas anfühlen? Und ich kann dir sagen, du solltest ein bisschen mehr Pilates machen oder Yoga, bevor du das machst.
Oh, Gottes Willen. Ich glaube, das ist sogar ein Bild, ich glaube, das kann ich sogar in die Shownotes reinpacken. Das ist noch legal genug oder noch jugendschutzfreundlich genug. Das ist ja, mal ganz ehrlich, so eine Position, also das ist jetzt eine hängende Position, Bauch nach oben. Oberschenkel sind absolut gerade, absolut waagerecht und dann 90 Grad Winkel, Unterschenkel abgewinkelt und der Kopf hängt dann aber frei durch und alles weitere muss man sich jetzt einfach in den Shownotes angucken. Wie lange hält man das denn aus?
Also das ist ein Reverse, und das ist übrigens auch ein sehr schönes Beispiel.
Das hat einen Namen,
für
sehr gut.
Reverse Hogtie, ne? Das ist mal sieben Hogtie-Position, nur du hängst eben halt du bist dem Zug der Schwerkraft ausgesetzt dabei dann in dem Fall. Normalerweise würdest du ja darauf liegen.
Ja.
Ne? Und hier hast du eben halt den Zug der Schwerkraft. Das ist auch eine ganz andere Nummer. Und hier haben wir wieder mal ein sehr schönes Beispiel für diese gute eingespielte Spielpartner und Freundschaft. Weil ich habe gesagt, ich hätte gern mal das da. Und meine Freunde haben gesagt, wir machen dir nochmal diesen Schulterharnis. Dann können wir das nochmal ein bisschen unterstützen, weil wir glauben, das könnte sinnvoll sein. Ich war so glücklich. Na, weil ich kann dir sagen, da zirbelt. Weil eben, wie gesagt, also ich weiß auch nicht, ob ich dann nicht tatsächlich mir irgendwie, ob ich nicht ein Rückenwirbel rausgesprungen wäre, hätte ich diese Supporting Line nicht gehabt. Na, und da sind wir wieder bei diesem Punkt, so nach dem Motto, ich und mein kleines krankes Hirn, ah, ich hätte gerne das. Und die sagen, ja, okay, machen wir mit dir, aber wir machen mal das da. Und das ist eben halt so dieses, ne, Arbeit mit Profis in Anführungsstrichen. Ja,
oder wie, einfach dieses, wir passen aufeinander auf.
Genau, ne? Wir passen aufeinander auf. Wir erfüllen dir deinen Wunsch, aber wir wissen, dass du da ziemlich große Augen hast und deswegen passen wir auf dich auf und machen das mal ein bisschen anders. Und das ist das Großartige, das ist wirklich das Großartige.
Das ist jetzt fast ein perfekter Schlusssatz, aber 7 Minuten habe ich noch, sagt die Uhr.
Na gut.
Okay, ein Punkt noch. Ja. Zukunft, wo geht die Reise hin? Also ich merke, du reist seit 40 Jahren, du hörst ja jetzt nicht auf. Oder setzt du dich irgendwann mit dem BDSM und dem ganzen Kram zur Ruhe?
Also ich denke mal, das wird mein Hirn gar nicht zulassen, ne? weil eben, wie schon gesagt, also wie wir es sicherlich alle kennen, es gibt Phasen, wo man so eine Woche oder zwei so gar nicht daran denkt und dann gibt es wieder eine Woche, die ist ganz, ganz furchtbar, ne? wo es eigentlich gar nicht anders geht. Und ich sag mal, ich werde versuchen, so lange bei der Stange zu bleiben, wie mein Körper es zulässt. Und wenn mein Körper es nicht mehr zulässt, ich habe auch schon mal ein paar Artikel für die Schlagzeilen verfasst und Herr Grimme war auch ganz zufrieden mit mir. Ne, also ich habe ein paar Fachartikel geschrieben, ein paar Kurzgeschichten, das war ganz okay. Und ich habe dann aber gesagt, okay, wenn du so einen Artikel schreibst oder so eine Kurzgeschichte, da bist du so eine Woche oder zwei dabei. Das kann ich noch machen, wenn mein Körper nichts mehr hergibt. Dann kann ich immer noch Kurzgeschichten und Romane schreiben. Und ich kann auch immer noch fotografieren. Und ich kann auch immer noch mit den Leuten kommunizieren und sagen, pass mal auf. Das und das kannst du so machen oder vielleicht auch nicht. Also man kann auch dann immer noch im Thema bleiben. Aber zurzeit, sagen wir mal, gibt mein Körper das noch her und solange mein Körper das hergibt, würde ich auch gerne weiter spielen, solange sich Menschen finden, die mit mir spielen wollen und die ich bespielen darf. Denn für mich ist es auch in gewissem Moment eine gewisse Ehre, wenn sich jemand mir anvertraut. Das ist für mich was Besonderes.
Es ist auch definitiv und ganz ehrlich, wenn ich mir dich so angucke, also 20 Jahre unter dem Latex hast du Minimum noch.
Danke.
Und danach, es ist, oh Gott, ich habe hier ganz morbide Gedanken, ne? Aber gut, das die filter ich jetzt einmal weg.
Ja,
nein, okay. Aber ganz ehrlich, ich glaube, da kann man noch was ganz lange machen. Und ich habe auch schon auf einer Party eine Femdom gesehen, die muss Mitte 80 gewesen sein. Oh Gott, hoffentlich lag ich nicht völlig daneben. Aber die hat dann sich Personal geholt und dem halt gesagt, so, du haust jetzt so und so und machst das so und so. Und die war da voll dabei.
Ja.
Und ich fand das toll, weil die war, ja, die war einfach sie selbst und sie hat das ausgelebt und Wahnsinn, ne? Also ich glaube nicht, dass es da eine Grenze gibt und es gibt auch Menschen, die haben mich ja schon in der Live-Sendung angerufen, sind irgendwie Ende 50 und ja, sie würden ja gerne anfangen, aber es sei ja zu spät.
Unsinn, völliger Unsinn. Das ist wie mit einem Marathon laufen, kannst du anfangen mit 75. Also das ist wirklich Unsinn. Du kannst jederzeit anfangen. Das ist eben halt die Frage, das hatten wir zu Beginn, die Frage ist, welche Ansprüche stellst du an dich, welche Bilder hast du im Kopf? Weil das Bild, was wir gerade gesehen haben mit dem Reverse Hogtie, das würde ich nun wirklich nicht. Das kann, also normalerweise wäre das ideal für, sagen wir mal, für eine junge Frau Mitte, Ende 20, die viel Pilates macht oder Yoga. Für die wäre das perfekt. Ne, um es einfach auch mal so platt zu sagen. Für mich war das schon eine gewisse Herausforderung. Ne, aber ansonsten, es ist ja auch die Frage, wie willst du mit dem Thema umgehen? Ich sag mal, wenn ich jetzt an deinen Podcast denke, den kannst du auch noch 40 Jahre lang machen. Weil das geht immer irgendwie. Und das ist ja auch das, was auch für mich sozusagen das Thema ausmacht. Natürlich ist das toll, wenn sich mir jemand anvertraut und ich etwas mit dem machen darf. Natürlich ist das toll, wenn sich jemand die Zeit nimmt und etwas mit mir macht. Aber ich kann, wie gesagt, ich kann fotografieren. Ich kann assistieren. Ich kann in den Foren unterwegs sein und kann Ratschläge geben, kann sagen, pass mal auf, ein Boxteil machst du so und so. Du musst bei der Atemkontrolle auf dieses oder jenes achten. Du solltest dieses oder jenes tun. Und man kann immer irgendwie im Gespräch bleiben. Ne? Und es ist eben halt immer die Frage, wie geht man mit dem Thema um? Und ich versuche mal möglichst kreativ zu sein dabei.
Ja, das sieht man ja auch an. Also auch, also liebes Publikum, ihr seht das nicht. Also Senpai hat so viel gestikuliert, hat hier noch niemand. Ne? Also ich habe schon mehrmals überlegt, ob ich jetzt hier so ein Bunny in die Hand drücke, damit die Finger still hältst, aber du machst es leise. Von daher ist alles okay. Ich spüre einfach diese Leidenschaft, dieses Feuer dahinter. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren bei dir auch kein bisschen weniger geworden. Ich persönlich habe auch immer mehr das Gefühl, BDSM ist so, Das findet eben im Kopf statt und alles, was ich dann mache, das macht aus der Sache dann nochmal was Greifbares, aber dass es toll ist und dass es Spaß macht und einen bewegt, das macht das Hirn.
Und ja, dann ist es nur noch schön, wenn man dann noch jemand anderes noch dabei hat, mit dem man sich austauschen kann, damit das Hirn auch weiterhin gefüttert wird. Und wir beide, also ich lade dich jetzt, das habe ich noch nie gemacht, ich lade dich hiermit ein, dass wir irgendwie nochmal uns irgendwie nicht zusammensetzen, sondern dass wir irgendwo sind, wo irgendwas passiert vielleicht. Das fände ich total cool, das mit dir mal zu machen. Ich arbeite ja auch mal dran, auf einer Party irgendwie aufnehmen zu dürfen. Das weiß ich jetzt noch nicht, ob wir müssen uns da was ausdenken. Ich würde das total gerne machen. Hätte ich echt Spaß dran.
Sehr gerne.
Ja, und nun habe ich jetzt hier noch genau 2 Minuten stehen. Das heißt, das Podcast sowie wird gleich hier stehen und sagen, hier essen und es wird jetzt kalt oder die Nudeln sind nicht mehr al dente oder.
Ja, vielleicht noch eine Sache gesagt. Das war sehr schön von dir eben zusammengefasst und dargestellt mit dem Feuer. Aber ich sag mal, trotz allem, ich muss noch mal eine Lanze für meine Spielpartner brechen. Ne? Also ohne diese tollen Menschen wäre ich in dem Sinne ja auch nichts. Ne? Also die Menschen, die sozusagen, die sich mir anvertrauen oder denen ich mich dann irgendwann mal anvertraue, das ist sehr, sehr großartig. Ich meine, das war auch, wir hatten das heute in den 2 Stunden jetzt ein paar Mal. Es ist nicht so einfach, solche Menschen zu finden. Man muss da sehr viel Ausdauer haben, aber ja, ohne die wäre ich auch nichts. Das muss man ganz klar sagen.
Ich wollte dir gerade das letzte Wort geben. Du hast es aber schon eigentlich auf den Punkt gebracht. Senpai, vielen, vielen Dank. War schön. Danke.
Ich habe mich gefreut, hier sein zu dürfen. Vielen Dank.
Ja, mach's gut. Tschüss.
Tschüss.